Hallo zur Geekzone Watch Folge 104. Wir schreiben den 16. Juni 2025 und heute mit dabei der Christian.
Ja, servus, sommerliche Grüße. Ich bin da und ich erzähle euch heute wunderschöne Sachen über Netflix, Schund oder doch nicht, Fear Street Pomp Queen. Da werde ich mit dem Fips tangieren, mal schauen, was der so dazu sagt. Ebenso mit Fips Accounted 1 und 2. Ich habe eins nochmal geguckt, damit ich die tiefe Story besser verstehe. Ein Nachwort zu Novocain kriegt er noch von mir. Und dann geht's ins Absurde. Ich habe Japan-Filme geguckt. Geil. Baby Assassins 1 und 2. Und dann noch was ganz Besonderes. Video Nasty. Da muss ich den Peter schon mal heiß machen. Wegen öffentlich-rechtlichem Fernsehen.
Oha, stark.
Oha. Und dann gibt es wieder YouTube-Content von mir. Ich habe einen Channel entdeckt und das verrate ich aber noch nicht. Das kommt erst später.
Okay, also der Christian hat ein, zwei Themen heute im Gepäck. Der hat mal die...
Genau, also die, ich fange jetzt mal an zu reden.
Mega geil. Ja gut, außerdem mit dabei der Fips, der glaube ich, ja, hier bei ein paar Dingen partizipieren kann, ne Fips?
Ja genau, ich habe ja mit dem Christian, also wir haben zwar nicht zusammen geguckt, aber im Geiste haben wir zusammen geguckt. Eben hat er ja schon gesagt, Christian hat auch Novocain nochmal nachgeholt, hat er das gerade schon gesagt, habe ich es dann überhört?
Ja,
hat er. Hat er gesagt. Ach Gott, habe ich es mal gehört. Aber dann sage ich nur noch, was ich gemacht habe, was der nicht gemacht hat, dieser Christian. Ich habe nämlich noch in Vorbereitung auf ein anstehendes kleines Kino-Event 28 Days Later, 28 Days Later, 28 Weeks Later angeguckt.
Ja, was jetzt? Ja, genau.
Beide. Ich habe beide angeguckt, back to back. Ja, einfach mal zu gucken. Erstens, wie sind die gealtert? Die sind ja doch echt alt, die Filme. Und zweitens, um wieder so den gröberen Kontext für den dritten Teil zu haben, der im Kino geschaut wird. Auch wenn ich nicht weiß, ob das nötig ist. Aber das sehen wir.
Sehr schön. Außerdem mit dabei der Tax. Für den bleibt
auch noch Raum. Heiße Grüße. Ich war für euch auch im Kino. Ich berichte vom letzten Mission Impossible, The Final Reckoning, kann ganz spannend werden. Und hier wurde The White Lotus durchgebinged, ja, haltet euch fest. Da merkt man, ich müsste eigentlich auch mal in Urlaub gehen, der Christian hat mehr geschafft, ja. Und du, Peter?
Ich sag gleich, was ich noch mit drauflege, aber durchgebinged, du hast nur Staffel 1 und 2 geschaut, oder muss ich hier meine Notizen erweitern?
Jetzt, wo wir die Aufnahme gestartet haben, Staffel 3 auch komplett durch.
Oh, wow. Mhm. Also dann wirklich durchgebinged.
Ja.
Ich habe fast gar nichts geschaut. Eigentlich habe ich gar nichts geschaut seit dem letzten Mal. Ich habe eigentlich nur Last of Us Season 2 fertig geschaut. Das ist ja jetzt schon wie guter Wein, haben wir das jetzt erstmal ruhen lassen und haben dazu gar nichts mehr gesagt seit längerem. Und werden heute mal abschließend ein Urteil fällen. Auch wenn es schon eine Zeit her ist, spannend dabei ist, der Tax hat es jetzt auch nachgeholt auf Wow, richtig? Tax,
ja, du hast komplett durch. Wow. Komplett durch, ja.
Das heißt, da haben wir wirklich mal was, wo wir alle vier noch drüber sprechen können, was natürlich auch mal interessant sein wird. Gerade auch beim Tax habe ich keine Ahnung, wie es ihm gefallen hat bisher, weil aus seinen rätselhaften kurzen Sätzen im Discord konnte ich nicht rauslesen, wie sein
Eindruck ist. Ja, ich habe auch gar nicht so viel geschrieben, glaube ich. Ja.
Nee, glaube echt nicht. Solange das Gras gut aussah, kann ja eigentlich
nicht. Es geht um Playmobil-Gras oder Schleichgras, ja, nicht, dass ihr falsches Verständnis
habt. Nein, das würde man am Tax ja niemals denken, dass der Tax hier...
Nee, das ist eine Stachelbeere in dem Mund, sonst nix.
Genau, wir haben schon gedacht, Tax, du nascht Stachelbeeren, oder wie gerade?
Ja, jetzt ist die Packung gleich durch. Ja, genau. Ich habe mir ein paar Stachelbeeren reingezogen.
Ja. Bei mir ist auch gerade richtig warm, merke ich. Ich habe jetzt mal mein Fenster zugemacht. Beim Philipp hat man schon gemerkt, dass er Christians Novocain gar nicht mitbekommen hat. Mhm. Sind wir alle ein bisschen... Und Christian, du warst im Urlaub, du bist ja auch noch top erholt, hast auch viel Sonne abbekommen wahrscheinlich.
Mega.
Da sind unsere Birnen zwar heute ein wenig weicher, aber das tut dem Content ja normalerweise keinen Abbruch. Vielleicht gibt es ja die ein oder andere Erkenntnis, die wir sonst nicht gehabt hätten. Jo, Tax, ich glaube letztes Mal, ich weiß es nicht genau, aber letztes Mal, da warst du bei den Getränken relativ einfallslos.
Wie ja, da gab es nur das Münchner Wasser und ja. Nachdem ich weiß, dass der Philipp auch ein Getränk für mich schon vorgebraut hat, habe ich diesmal den klassischen Ingwer und Co. etwas ausgelassen, Und es ist diesmal eine selbstgebraute oder selbstgemanschte Holunder, Apfel, Birne, Schorle, so würde ich das nennen. Ja, die pfeife ich mir rein. Später hole ich vielleicht nochmal was anderes. Mhm. Ja, Prost.
Also der fruchtige Tax heute.
Sehr ja, schön, definitiv. Ja.
Der fruchtige Fips wahrscheinlich auch.
Der fruchtige Fips, ja, der fruchtige Fips, der hat sein Standardgetränk hier, nämlich zurzeit das weiße Monster Energy Ultra.
Ja, yeah. Immer noch auf dem Energy-Trip.
Ja, ohne geht's nicht. Also ich habe, das ist ganz schlimm, meine Alexa sagt auch schon immer, ihrer Bestellhistorie nach ist es Zeit, Monster White Energy noch zu bestellen.
Das ist aber krass, okay.
Ja, ich werde auch hausintern schon aufgezogen, um das ein bisschen zu kommen. Aber ich trinke nur eine Dose pro Tag. Ne? Meistens, meistens irgendwann im Laufe des Tages, wenn ich meine, ich kollabiere sonst. Und um das irgendwie ein bisschen auszugleichen, habe ich nochmal einen Sommerhell vom Bergfeldbräu am Start.
Das ist krass.
Das leichte, helle Bier. Weißt, das ist so wie ein bisschen wie ein leichtes Weizen, aber halt ein helles. Und das werde ich mir dann gemütlich zu Gemüte führen. Wer lacht denn da?
Ich finde die Kombi aus einem White Monster Energy. Ist das der mit oder ohne Sugar?
Der ist ohne. Das ist der Zero Sugar. Oh,
der Zero Sugar und der dann in Kombination mit einem Bergfeldbräu ist auf jeden Fall.
Ja, ich muss ein bisschen Zeit dazwischen vergehen lassen. Ja, ich habe auch noch ein Glas Wasser hier zum Zwischenspülen.
Sehr gut, aber weil dein Magen, der wird dir auch einen Vogel zeigen.
Ich bin, er dachte, mein Magen, der ist leider so elend gewöhnt von mir, was das angeht. Also der ist, was Energy Drink angeht, tatsächlich extrem abgehärtet inzwischen.
Stark. Mm-hmm. Energy, ich habe auch ein Energy. Ich habe auch ein Energy und ich habe den gefunden vor glaube ich, eineinhalb Wochen schon im Supermarkt und habe den direkt gekauft und habe gesagt, den spare ich mir auf für die Gigs und den probiere ich vorher nicht, weil er spektakulär ist. Hitchies kennt ihr, ne? Die... Mhm.
Oh, den habe ich gesehen, glaube ich. Den habe ich gesehen.
Und die haben ja auch die sauren Drachenzungen. Gerade die blauen, die finde ich ja schon sehr geil. Und es gibt halt wirklich jetzt von Hitchies saure Drachenzungen Energy Zero. Den probiere ich jetzt.
Ach krass, die haben geil. Erst vor kurzem doch hier mit Holy so eine Kooperation gehabt.
Okay.
Die ist auch Drachenzungen, auch in Blau.
Krass.
Als Holy-Drink gab.
Also ja. Das riecht schon mal, wie wenn du eine Tüte blaue Drachenzungen aufmachst. 1:1. Boah, und schmeckt sogar ganz geil. Schmeckt wie aufgelöste Drachenzungen, aber dann nicht so, dass man denkt, okay, das schmeckt dann nur so flavored. Nee, das ist mal richtig, das könntest du wahrscheinlich einfach.
Das ist das Original, ja, wahrscheinlich Überproduktion, oder musst du das ausspülen und dann können wir das ja auch.
Der schmeckt halt eben, aber nicht ausgespült, der schmeckt okay. Unfassbar mhm. intensiv. Mhm. Schmeckt 1:1 wie die Drachenzungen als Getränk. Wow, da ziehst du mir gerade das komplette Gesicht zusammen und da macht der Christian direkt weiter.
Ja, genau. Also ich war ja im Urlaub und ich war im wunderschönen Istrien.
Boah.
Und da habe ich mir was mitgebracht. Und zwar, ich habe mir ein, jetzt hoffe ich, dass ich es halbwegs richtig ausspreche, ein Oshuisko-Lager mitgebracht. Das ist so das Nummer-1-Bier. Das ist wahrscheinlich... Jeder Kroate schaut mich schief an. Es ist halt so, wie wenn du halt hier sagst, boah, Löwenbräu ist voll gut.
Ist das das Gelbe? Aber ist das diese gelbe, orange Dose?
Ja, ich habe gerade im Live-Podcast-Chat ein Bild gepostet. Genau, und natürlich in der Dose. Es gibt es zwar auch in Flaschen, habe ich gehört, aber ich hatte es halt nur in der Dose und das ist super praktisch in der Dose und es ist auch echt lecker aus der Dose. Und ich finde das auch echt lecker. Es ist echt gut.
Ich glaube, das ist so ein Bier, das einfach schmeckt, oder? Das ist wirklich so ein durchoptimiertes Ding. Das schmeckt einfach. Das gibt es bei uns nämlich an den Tankstellen. Genau. Ja? Es gibt bei uns an den Tankstellen das Bier.
Das gibt es bei uns, glaube ich, auch, genau.
Voll krass. Ja.
Also das dort siehst du es halt
überall. Das Heineken, das kroatische Heineken ist das.
So ungefähr, ja. Und das ist echt stark. Lecker. Und dann habe ich dort entdeckt, die haben witzigerweise sehr viel und sehr viel mehr Auswahl an Cider, als wir es so im Supermarkt haben. Und zwar auch in großen Dosen. Und dann habe ich dort einen Birnen-Cider entdeckt, den der Fips ja schon mal getrunken hat. Und dem ich dann gesagt habe, ja, das muss ich jetzt auch probieren. Und habe da meine Liebe für entdeckt. Also das ist wirklich, das ist ja 1A. Das schmeckt ja so geil. Und alibimäßig habe ich dann auch, es gibt Zero Alcohol Summersby Cider, gibt es da auch. Die schmecken halt wie Limo und sind aber auch echt lecker. Und die hat der Rest der Familie gern getrunken, während ich halt dann meinen, ich habe Birne, ich habe auch Mango Lime und Strawberry Lime, glaube ich, und irgendwas anderes, was ich schon immer weiß, probiert. Aber Birne ist das Beste gewesen bisher. Das habe ich ja halt dann als im Nachgang, was Süßes.
Voll ciderig hier, stark.
Voll geil.
Sehr stark, sehr stark. Also ich muss gerade sagen, ich bin jetzt dann froh, dass als nächstes der Tax ein bisschen länger sprechen darf, weil
sehr gerne.
Ich habe jetzt die halbe Dose von den Hitchis. Das sind übrigens eine 0,33er Dose. Eine 250 ml Dose. Also wirklich die schöne kleine Red Bull Größe. Und ich habe die halbe Dose durch und das macht süchtig beim Trinken, aber gleichzeitig danach denkt man sich auch so, was habe ich mir jetzt da gerade reingekippt? Brutal. Boah. Sehr geil, aber wir sind versorgt. Ich habe danach übrigens noch ein Wasser. Ich muss dann echt neutralisieren. Ich muss das jetzt schnell wegkippen und dann muss ich Wasser trinken. Das ist brutal, aber holt euch das mal. Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Wenn ihr die sauren Drachenzungen mögt, dann probiert mal diesen, brutalen Drink. Hi, Tax. Du fängst an. Tax war nämlich draußen. Ne?
Der Tax war draußen, der war im Kino. Ich habe mich rausgetraut. Bei schönstem Wetter hat es gut gepasst. Weil ich dachte, irgendwie, weiß ich nicht, will ich den neuesten und letzten Mission Impossible anschauen. Nachdem mir der letzte Mission Impossible auch in diesem Kino sehr gut gefallen hat, weil er recht viel Humor mitgebracht hatte. Und hier der erste Spoiler. Ich musste, glaube ich, ein einziges Mal lachen, ja. Also der letzte Mission Impossible, den wir hatten, da musste man richtig schmunzeln und man hat gemerkt, dass das Publikum kurz geklatscht hat, das so als Intro vorweg.
Das war ja, muss man sagen, Gertrax, der letzte hieß ja Dead Reckoning Part 1
und das genau, ist jetzt, und jetzt
Dead Reckoning Part 2.
Ja, The Final Reckoning, ja, sozusagen.
Ja, genau, haben sie dann umbenannt, der hieß irgendwie erst Part 2 und dann haben sie ihn auf The Final Reckoning umbenannt, aber das ist ja, ich habe ja den anderen, den Part 1 gar nicht gesehen. Sag mal kurz, endet der Part 1 mit einer Art Cliffhanger und man wartet auf den?
Ja, ja, so ein bisschen eine schon. Anknüpfung gibt es schon, ja. Also ich glaube, wenn man das im Double Feature anschaut, dann ist das relativ nahtlos. Cool. Und jetzt Frage an euch.
Ja, nein, also Tax, bitte. Der erste endet halt total unbefriedigend. Nein, das ist so wirklich, der Film hört auf und du sagst ja, wann kommt denn jetzt der zweite? Weil es ist ja jetzt überhaupt nichts aufgeklärt.
Danke, Christian. Ich wollte das genau wissen. Also der hört wirklich so auf und du denkst dir, puh, also jetzt brauche ich schon einen zweiten Teil.
Ja.
Okay. Ja, du willst es quasi zu Ende schauen. Was wollt ihr denn zuerst hören? The good, the bad or the ugly?
Fangen wir mit the good an. Fangen wir doch mal positiv an und gehen dann hinten raus. Es hört sich so an, als wäre da nicht so viel good wie sonst.
Ja, Kino gehen macht mir nach wie vor Spaß. Also wenn man im richtigen Kino ist, in der richtigen Sitzreihe sitzt, ich war hinter den Stimulationsstühlen gehockt. Das heißt, wir haben jeden Bass richtig ordentlich mitbekommen, ja. Also kann ich
also wieder keine D-Box, also wieder keine D-Box-Sitze selbst geleistet, sondern nur
genau vor oder hinter die D-Box-Sitze reicht vollkommen aus.
Sehe ich
auch. Ja, ist keine Werbung, aber Kino Neufahren, Kino Nummer 6 ist wirklich fein. Keine Werbung, aber trotzdem toll. Kann man wirklich nur empfehlen hier in München oder in der Nähe von München. Ja, und da waren viele Szenen, die mir unheimlich viel Spaß gemacht haben. Szenen, die ich vielleicht aufgrund meines kleinen Fernsehers oder verwalten Erinnerungen an The Abyss, ja, irgendwie so Unterwasserszenen.
Das mag der
lange, Christian unter Wasser. Lange nicht mehr in so einer bedrückend, beeindruckenden, panoramahaften Qualität gesehen habe. Also da saß ich drin, dachte, wow, also alleine für diese, ich kann man ja spoilern, dass eine Unterwasserszene geben wird.
Hast du vorher schon
gespoilert? Ja, unbedingt anschauen, ja. Also, ja, genau. Also was für früher The Abyss war, nee, gibt bestimmt noch viel coolere Filme. Also das hat mich wirklich vom Hocker gerissen. Man müsste mal analysieren, ob es auch wegen der Kritikalität war oder so die Erzählweise, wie es dargestellt wurde. Also das hat richtig, richtig Spaß gemacht.
Okay. Also Tax, wir haben ja bis jetzt haben wir Kino gehen, ist toll. Und ja, manche Szenerien und Optik genau. War toll.
Dann hier unser Ethan Hunt und Co. Tom Cruise, er altert nicht, er schaut aus wie Ende 30, also wirklich beeindruckend. Ähnlich ja wie Nicolas Cage auch immer so in Höchstform auf der Kinoleinwand zu sehen ist, also total stark, ja. Auch seine Mitschauspieler, ja, die Charaktere werden auch dann schön gezeichnet, ja, mit ihren typischen Eigenheiten, will ich es mal formulieren. Und es kam dann nochmal eine Szene, ja, wo ich auch dachte, wow, das habe ich so noch nicht gesehen. Auch immer mit dem Hintergedanken, was man da sieht, ist nicht alles Computergrafik, bestimmt ist da genügend reinretuschiert. Aber ich hatte es ja auch irgendwie mitbekommen in Interviews, dass er selber teilweise die Stunts gedreht hat. Und es hat einfach Spaß gemacht. Es hat ein bisschen diesen Effekt gehabt, wenn man, kennt ihr das, früher aufs Oktoberfest gegangen ist und dann in so ein 3D-Kino und war dann so richtig in dieser Szenerie, ja. Also wirklich, wirklich bombastisch. Und allein deswegen hat sich's schon gelohnt, den Film anzuschauen.
Aber der war nicht 3D.
Nee, war nicht 3D, okay. Aber die Immersion so, ich weiß nicht, war es die Perspektive, war es der Sound oder wirklich, dass man gut in der Mitte vom Kino saß, das hat einfach super gepasst. Also bestes, allerfeinstes Popcorn-Kino. So
wer Wert auf gute Optik und
tolle ja, Technik ja.
Und weniger Wert auf eine Handlung oder einen
guten, ich glaube, das kommt nämlich gleich. Ja,
ja. Genau.
Also bisher hört sich an. Ja. Es hört sich an, als wäre das gerade, also du bist im Kino, das Kino ist ein geiler Saal und die haben da einen, ich sag mal, einen hochpolierten kleinen Film gemacht, der geil aussieht und witzig geschauspielert ist.
Ja, genau, so würde ich sagen. So
15 Minuten Showreel würde reichen.
Das kann gerne 3 Stunden laufen, können Sie noch andere Szenen nehmen. Was ich bei dem Film vermisst hatte, ich hatte keine nassen Hände oder stark Herzklopfen, dass ich dachte, nimm den blauen, den grünen Draht, den roten Draht, den gelben Draht, also jetzt nur symbolisch genannt. Da weiß ich nicht, da hat's mich nicht so mitgenommen. Hast du Sauron gesehen, Christian? Oder?
Sonst hat den keiner gesehen hier.
Ja. Oder? Sehr enttäuscht und deswegen.
Ja, genau. Dann bringt der Film noch so eine Sache mit. Der war ja relativ.
Sind wir schon bei The Ugly jetzt?
Ja. Ich glaube so, also dass die Story so mit einem Twist vielleicht oder dass da noch mehr Wow-Effekte kommen, also mehr hatte ich da nicht einspeichern können, ja. Es lohnt sich auf jeden Fall wegen diesen Szenen das anzuschauen. Und dann hatte der Film mich vielleicht am Anfang ein bisschen, ich würde nicht sagen, vergrault, ein bisschen irritiert. Das geht unter das Kapitel Fanservice. So, jetzt schaue ich ja sehr gerne Mission Impossible als, weiß nicht, Fan würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, dass ich da durch und durch drin bin. Ja, ich mag den Soundtrack und alles Mögliche. Aber wenn das Fanservice drin besteht, dass im ersten Drittel in ultra kurzer Zeit möglichst viele, bestimmt nicht alle, Szenen aus den vergangenen Mission Impossibles dargestellt wird. Ey, erinnerst du dich noch an die Szene, als du damals in den Serverraum Rückblende? Okay, so. Nächste Szene. Hey, weißt du noch, als du die Maske, da haben wir unsere Maske und da war das andere Gesicht darunter. Ach echt? Ach, das ist dieser Film. Also ich weiß nicht, wer sich da gefeiert hat. Haben sich da Tom Cruise, die Regisseure selber gefeiert? Oder also das hat's nicht gebraucht, ja? Also darum, das war echt komisch, das
zeigen anzuschauen. Zeigen die dann auch also Ausschnitte
in aus alter Qualität, ja, genau. Also du hast ich habe es in Erinnerung, den Fullscreen halt wahrscheinlich immer nur für 5 bis 10 Sekunden, aber dann auch noch so aus dem Off erklärt, so, hey, boah, stell dir vor, diese Szene, wo du in den Raum reingehst und dann fliegt das Messer runter und haarscharf du vor den Boden. So als so Erinnerung, so, das ist, da gab es Lichtschwerter bei den Jedis, weißt du, so.
Da hatte jemand eine Idee, glaube ich.
Super Idee, und darum ist wahrscheinlich der Film 3 Stunden geworden und nicht
170 Minuten, ich wollte es auch gerade sagen, genau.
Was schön war, es gab vielleicht noch den ein oder anderen Schauspieler, der in den alten Filmen mitgespielt hat und da gut gealtert eingebaut wurde. Also das fand ich richtig nett, okay. Ja. Also kam unerwartet. Ja, ansonsten, also Thriller-Story oder Shyamalan-Super-Twist ist eigentlich hier nicht zu erwarten, sondern atemberaubende Bilder, schöne Action, die runden das ab. Sound war auch schön, ja. Und
aber so hört sich's ein bisschen an, Tax. Die haben jetzt sind jetzt kein Risiko mehr gegangen. Die haben einfach mal dieses Mission Impossible-Ding jetzt abgerundet und sich noch ein bisschen selber dabei gefeiert.
Ja, absolut, absolut, ja.
Und dann können wir ja darauf warten, dass früher oder später das Reboot oder die Serie oder sonstiges an den Start gehen.
Ja. Mich würde interessieren, wenn ihr das anschaut, ich weiß nicht, ob das auf dem Fernseher funktioniert, dann musst du es echt auf so einer immersiven Brille anschauen, dann funktioniert das vielleicht. Aber wenn du es nur auf dem kleinen Fernseher anschaust, dann denkst du dir, couldn't care less, und du schaltest weiter vielleicht. Also im Kino wirkt es vom Format, Story, muss man schauen, also Emotionen.
Ich finde hier gerade gar keinen kleinen Fernseher. Also ich könnte es gar nicht auf dem kleinen Fernseher schauen.
Ja, richtig, genau, wenn man sich nah genug hinsetzt. Aber Fazit so vom Unterhaltungswert, ich hätte ihm gern mehr Punkte gegeben. Es war eine schöne Unterhaltung, ja, und Popcorn, alles verzehrt. Darum 4 von 5 Sternchen. Aber
doch so viel jetzt.
Ja, das schon. Der Entertainment-Faktor war auf jeden Fall vorhanden.
Wenn du daheim geschaut hast, wie viele Sternchen daheim?
Ich glaube 2,5 bis 3. Da hätte es nicht gewirkt.
Okay, den Tax kriegt man halt so leicht,
ja, ein bisschen
mit so Surround.
Naja, so leicht. Also das musst du jetzt auch mal hier, der Produktionscrew sagen, ja, also da macht er mal einen kleinen Stunt. Und
nee, du musst nur ein Kino um den Tax rumbauen. Tax und Kino bauen und ein paar Stühle, die
rütteln. Der Tax ist so eine ganz klassische Production-Value-Prostituierte.
Schon, ja. Ja, wobei ich gar nicht weiß, wenn ich so Marvel-Sachen anschaue, dann wirkt es vielleicht nicht so stark. Müssten wir mal auch im Kino.
Dann weil der Production-Value da nicht so hoch ist, deswegen.
Ich habe gar nicht nachgeschaut, wie viel sie da investiert haben.
Im Flugzeug auf dem kleinen Bildschirm geguckt und dann gesagt hat, ja, so toll war das, fand ich.
Ja, genau, richtig. Das ist der Screen-Ratio-Faktor, den müsste man eigentlich für mich einführen. Gar nicht, wie gut der Film war, sondern auf welchem Endgerät wurde das konsumiert. Das hat
mittlerweile die ganze Welt verstanden, dass bei dir nicht darum geht, wie gut der Film war.
Ja.
Okay, Tax, also eine 4 von 5, eine 8 von 10, aber nur im Kino. Daheim ist das Ding Durchschnitt. Ne?
Wahrscheinlich ist es echt Durchschnitt, ja. Also da müsste man den manchmal auch in den Arsch treten, ja.
Aber schöner Bericht, Tax. Auf jeden Fall, wir waren bei deinem Erlebnis gefühlt mit dabei. Gab es dann auch Popcorn oder was hast du noch
Schönes genossen? Ja, und Popcorn war auch fantastisch und vorher auch hier Pizza reingezogen. Also war volles gutes Happening.
Es macht schon viel aus.
Es geht ums Entertainment,
auch,
ja.
Also, ja, genau, das Gesamterlebnis hat's da rausgerissen. Da war das auch genau der richtige Film für, also für so ein gemütliches Kinoerlebnis. Sehr schön. Gemütliches Kinoerlebnis. Das machen der Christian und der Fips nicht. Die schauen wieder nur bei Netflix auf ihren kleinen Fernsehern irgendwas an.
Ja, Christian. Azi-Fazi, ja.
Genau, Christian. Das ist halt scheiße, gell?
Jetzt erzähl mal, was hast du da geschaut, Christian? War das überhaupt Netflix?
Genau.
Fear Street
das Prom Netflix. Queen. Ja, Fear Street Prom Queen ist quasi was heißt Fortsetzung? Es gab schon mal eine Fear Street Mini-Reihe, also mit 3 Filmen, die basiert auf, jetzt weiß ich gar nicht, wie das heißt, auf so irgendwelchen komischen Büchern, so Horrorbüchern, die so für Jugendliche hauptsächlich geschrieben sind in Amerika. Die spielen hier gar keine Rolle. Also ich kenne die nicht. Okay. Weiß nicht, ob du die kennst, Fips. Oder ob du auch weißt, wie die heißt. Ob du mich mal hier nicht
Ich weiß, dass es auf irgendeinem Kram basiert, aber
okay, das war's auch schon. Wenigstens du auch nicht schlauer als ich. Es ist auch vollkommen wurscht, aber wie gesagt, ihr kennt es gerne. Aber ich fand die erste, es gab halt schon mal so 3 Filme. Das war Fear Street. Boah, was war das dann hier irgendwie? Einmal in den 70ern, einmal in den 80ern. Nee, eben nicht in den 80ern, glaube ich. Einmal in den 60ern, einmal in den 70ern und einmal in den 90ern. Und damals gab es keinen Film, der in den 80ern gespielt hat. Das war ich ein bisschen schade. Ich glaube, so war das ungefähr. Und jetzt jetzt haben sie noch einen Film nachgelegt, der heißt eben Fear Street Prom Queen, spielt in demselben Kaff. Das habe ich auch schon wieder vergessen, wie das heißt. Das ist halt so ein Kaff, das ist total verflucht, weil da passiert immer ganz viel und da gibt es dann lauter Killer und lauter Dramen und immer alles ist scheiße und Zeug. und hier ist halt auch so, da geht es um die Prom Night, also die Abschlussballnacht von einer Highschool, wo halt diverseste Mädchen sich halt hinbrezeln, um die Prom Queen zu werden. Eine, die Hauptdarstellerin halt, die das macht für ihre Mutter, die nämlich damals bei ihrer Abschlussballnacht wegen Mordverdacht verhaftet worden ist, die ihrem damaligen Freund, also auch ihrem Vater halt, der war sie schon schwanger eben mit dem Mädchen, angeblich das Gesicht zerschnitten hat mit einem Messer. Und sie wurde aber dann freigesprochen, weil sie keine Beweise hatten. Auf jeden Fall heißt es, gibt es halt immer dann die Gerüchte, oh, guck mal, die, ihre Mutter hat ihren Vater umgebracht, bla, und so. Und jetzt geht die da zur Prom-Night und will Prom-Queen werden. Und naja, und die brezelt sich halt auf, will halt eigentlich den Preis für ihre Mutter quasi gewinnen. Und wie es halt so ist, gibt es halt die Runde Mega-Bitches, die halt auch, wo halt die Anführerin so eine richtig Oberbitch halt eben auch Prom-Queen werden möchte. Und die halt allen das irgendwie madig macht und halt hauptsächlich, dass sie gewinnt. Und naja, und dann geht's halt um diese Prom-Night und wie es dem auch ist, es schleicht sich halt ein Killer ein und der bringt irgendwie einen nach dem anderen von diesen Jugendlichen um. Also so ein klassischer Slasher dann halt. Recht witzig gemacht, also echt so 80er-Jahre-Style ganz gut gemacht. Ich glaube, das war da nicht, war das nicht der, wo es quasi die Berliner Mauer, also wo sie hier die Demonstration an der Berliner Mauer gezeigt haben, also spielt genau zum Mauerfall.
Aha.
Und ja, war okay. Die Kills waren geil. Also Fips, jetzt ich würde dann langsam auch auf dich überschwenken, weil ich mag gar nicht so viel sagen drüber, weil es ist halt echt so Standard-Slasher-Kost.
Ja,
mit also ich Standard-Schauspieler-Gedöns, alles, was man schon 100-mal irgendwo gesehen hat, aber geile Kills und recht kurzweilig, aber auch
geile Kills.
Geile Kills.
Ja. Geil, absolut geiler
Kill. Ja, ich kann da dieser euphorischen Ausführung gar nicht so wirklich viel hinzufügen. Es war halt, wie du sagst, es war ein ziemlicher Slasher-Standard-Film. Der war nicht herausragend gut, aber wenn du so Teenie-Slasher-Kram magst, dann war er halt einfach unterhaltsam und lustig. Also wäre jetzt eine ganz einfache.
Das ist aber auch mal eine schöne Bewertung. Das ist fast so wie, ja, gut.
Wie naja, war der? Also, Peter, ich würde es jetzt nicht jemandem wie dir empfehlen, anzugucken. Ja?
Außer ich habe Bock auf sowas. Also dann weiß ich genau, was ich kriege, oder? Ich weiß
oder, da ganz oder hätte genau, er im Kino gewirkt, wenn ich den im Kino geschaut hätte, ja?
Nee, nein, der hat auch so funktioniert. Das ist aber, für mich ist das so eine typische Direct-to-Video-Geschichte. Ja, das wäre
früher, ja, Netflix wär halt
direkt auf die DVD in die Videotheken gekommen. Du hättest es angeschaut, das ist ein cooler Teenie-Slasher. Und ja, also wenn du so einen Teenie-Slasher willst, das ist schon alles sehr cheesy, aber wenn du das willst, du kriegst halt genau das. Also
dafür wow, ja dann wieder geil. Also wenn man das Cover so.
Also wie gesagt, wenn man halt sonst schon echt alles gesehen hat, aber wenn du jetzt, Peter, wenn du mal Bock drauf hättest, dann würde ich dir eher sagen, na, schau Thanksgiving und nicht den.
Ja, gibt's bessere. Also wenn du selten sowas guckst.
Weil das war top-notch im Vergleich zu vielen anderen Slasher-Filmen, so die letzten Jahre raus.
Okay, aber bei dem ist es schon ganz klar, so wenn ich mir das Cover anschaue, so ich glaube, ich weiß genau, was ich da kriege und wenn ich da Bock drauf habe, dann kann ich das auch schauen. Der überrascht jetzt da nicht und hat sogar geile Kills. Das ist doch eigentlich auch gut.
Geile Kills,
ja. Und ist das mit dem Killer, das würde mich nur interessieren, weil das ist ja immer noch so ein Kriterium, weiß man sehr bald, wer der Killer ist oder geht es auch ein bisschen darum rauszufinden, wer ist der Killer?
Aber so richtig drum gehen tut es nicht.
Nicht, okay.
Man hat manchmal Vermutungen, aber okay. ich war jetzt nicht sonderlich überrascht, wie es aufgelöst
wurde. Und es ist nicht die Oberbitch.
Aber es gibt sowas. Die Oberbitch ist es nicht. Aber das finde ich wichtig.
Der Film ist aber jetzt nicht darauf hingebaut, dass du sagst, ich rätsle jetzt, wer der Killer ist.
Mhm. Mit Notizblock.
Aber es gibt ein Mysterium um den Killer. Man weiß nicht,
ja, sie verraten es nicht, aber es ist im Prinzip so, dass du sagst, ja, sie hätten auch einen beliebigen anderen als Killer erklären können am Schluss.
Okay. Aber man kann so ein bisschen wenigstens da mit rätseln, ein bisschen.
Ja.
Und es ist nicht ganz klar, wollen. Einfach nur der. Oder ist es jetzt.
Einfach an die geilen Kills.
An den geilen Kills. Dann machen wir direkt weiter. Jetzt wird es ein bisschen, also ich glaube, dass es jetzt sehr bieder wird, was als nächstes kommt. Jetzt will nämlich der Christian noch erzählen von der Buchhalter 1 und 2.
Der Buchbinder Wanninger. Jetzt bin ich gespannt.
Genau.
The Accountant 1 und 2, Christian. Erzähl doch mal.
Mit dem guten Ben Affleck, der Accountant 1 ist ja, hat ja schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Der war damals so, also für mich zumindest ein ziemlicher Überraschungshit, weil der so total unterm Radar war und dann ist der auf Prime aufgeschlagen, aber war, glaube ich, keine Prime-Produktion, sondern schon auch so eine, halt aber auch so eine Direct-to-Video-Produktion. Und dann hat man den da geguckt und war total begeistert, weil er ja doch recht überraschend gute Action bietet und gute, die Handlung. Ich hatte habe es jetzt auch beim Wiederanschauen gemerkt, die Handlung ist nicht sonderlich komplex, aber sie wird unglaublich kompliziert erzählt. Und das nehme ich schon mal vorweg, das betrifft den zweiten Teil noch viel, viel schlimmer. Und im ersten Teil, aber da war ich beim ersten Mal schauen, war ich halt so überrascht von dem, dass der doch so viele Qualitäten hat, dass ich total den gefeiert habe. Beim zweiten Mal anschauen, hat er da schon deutlich mehr kämpfen müssen bei mir. Und ich dachte, puh, ja, das ist ja aber schon ein bisschen doof und so, hä, was, wieso denn das jetzt wieder? Also es geht halt um Geldwäschegeschichten und Auftragskiller und einen Skandal um einen Börsengang und Zeug. Also schon witzig, aber weiß nicht, man hätte es auch gar nicht so kompliziert machen brauchen, weil die Action steht halt im Vordergrund.
Die geilen Kills hätten gereicht.
Die stehen im Vordergrund. Da wird man auch nicht enttäuscht. Wobei, also der erste, und ich, also man sieht es an meinem Rating nicht, ich habe beide gleich hoch bewertet, obwohl ich das stark überlegt habe. Ich bin vom ersten deutlich mehr begeistert gewesen, weil halt einfach Überraschungshit, als jetzt vom zweiten. Der zweite ist jetzt gerade neu bei Prime aufgeschlagen als Fortsetzung. Und der spielt sehr viel mehr, wobei auch der erste Teil ja auch sein Bruder schon eine Rolle spielt, gespielt von John heißt er, ne? Bernthal, der den Punisher spielt auf den Netflix-Serie Punisher oder also auch bei Daredevil, auf Disney dann halt. Und super, der spielt ja auch bei Walking Dead, zumindest in den ersten zwei Staffeln da noch mit. Und ich mag den echt gern, super Schauspieler auch. Und der...
Warum spielt er dann nur in den ersten zwei Staffeln mit?
Weiß ich wohl
nicht. Der wollte dann nicht mehr, glaube ich. Ja.
Der wollte nicht mehr, ja.
Egal.
Und der klaut dem Affleck so ein bisschen die Show. Also, weil er A, halt cooler spielt und irgendwie cooler auch der Kills. Interessantere Charakter ist. Cooler, geiler Kilt, ja. Und der Affleck irgendwie im zweiten Teil so ein bisschen ausgelutscht ist, wie ich finde. Und da war ich ein bisschen enttäuscht auch. Und der schaut auch arg alt aus in dem Film. Und ich meine, der ist halt auch nicht mehr der Jüngste.
Man kann sagen, so jung ist er nicht mehr. Also.
Naja, aber die Rolle, die er da verkörpert, ist halt schon so, dass er quasi mitten im Saft steht. Und da gibt es ja auch so eine Szene in der Country-Bar, wo er quasi eine 20-Jährige anbaggert oder sie ihn, ja. Und das ist halt so fernab von jeglicher Realität, dass ich nur lächerlich
bin. Also jetzt fängst du an, das, was du mir mal siehst. Du könntest nicht jemand nach Realität fragen, jetzt kommst du an mit Realität.
Ja. Also,
Ich würde, nur weil du nicht von 20-Jährigen angebaggert wirst, ich würde jetzt.
Obwohl, da kann man dazu sagen, Fips, obwohl der Affleck gar nicht. Der Affleck ist nicht so viel älter als der Christian.
Der ist tatsächlich 5 Jahre älter als ich. Also, ne? Insofern. Das 72er Baujahr. Also. Nee, aber ich würde allerdings dagegen halten, weil ich bin nicht ganz beim Christian. Ich finde nicht, dass er so hart abkackt. Ich finde, er funktioniert gerade in der Rolle noch relativ gut, auch ein bisschen erwachsener. Wir nennen es jetzt nicht alt. Und was ich fand, er hat die Interaktion mit seinem Bruder, mit Bernthal, war einfach super.
Ja.
Also die Interaktion zwischen den beiden war richtig geil. Ja, da habe ich richtig Spaß gehabt dabei. Und ich glaube, ich gebe dir insofern recht, dass ich sage, der Film wäre nicht so cool gewesen, wenn hier Braxton nicht aufgetaucht, also das ist der John Bernthal spielt Braxton, aufgetaucht wäre, sein Bruder. Der hat dem Film schon nochmal so ein bisschen einen extra Pfiff gegeben, weil der ist halt genauso kalt und berechnend, aber gleichzeitig sein Bruder. Und das ist einfach, muss man gesehen haben an dem Punkt dann. Das ist einfach eine gute Chemie zwischen den beiden und die funktioniert, die Action funktioniert, finde ich auch noch. Allerdings ist es wirklich ein Film, wo sogar ich sagen muss, hey, frag bitte nicht, was daran realistisch ist. Das heißt, die 20-Jährige, die auf den Affleck drauf hüpft, das kleinste Problem, was Realismus angeht. Ja? Also allein diesen Shootout am Ende, da fangen wir gar nicht an.
Ja. Aber hier der Burn-Teil ist halt auch der Punisher, oder?
Also da weiß ich nicht. Also, weil das ist eigentlich das, was ich von dem Film erwartet habe, dieser Shootout zum Beispiel am Ende.
Ja, natürlich,
der deswegen, war auch echt, aber
der passt. Gemacht. Und der war nicht, also, der war halt realistisch, geht dann halt auch anders, aber ja, John Bernthal ist auch der Punisher.
Und deswegen hat er bei dir vielleicht noch einen Bonus, kann das sein?
Er hat sowieso einen Bonus, wobei ich das trotzdem super witzig fand, weil er hat im Prinzip wirklich die gleiche Rolle einfach weitergespielt, die er bei Netflix in den Marvel-Serien hat. Gerüchteweise kriegt er da
also er ist ja deutlich besser drauf als wie in den.
Ja, er ist ein bisschen positiver als Frank Castle. Aber er kriegt, ja, wie gesagt, ich mag ihn auch sehr gerne. Zu Walking Dead Zeiten mochte ich ihn noch nicht so. Da war er mir irgendwie noch unsympathisch, aber lag vielleicht auch an der Rolle, die er gespielt hat, ich weiß nicht.
Ich glaube, ja.
Aber nö, inzwischen, ich sehe den recht gerne, aber auch die, auch der Rest hat, finde ich, echt gepasst, also von der Besetzung und so, das war schon witzig. Also ich hatte dann viel Spaß bei dem Film.
Ich finde es halt nur so dumm erzählt. Ich fand auch so dann mit dieser Autisten-Gang im Hintergrund und so, das fand ich dann, das war so ein bisschen wie bei John Wick auf einmal. Hey, wir machen ein Riesenuniversum und das ist dann gar nicht.
Ja, das stimmt. Da waren die ein oder andere Anleihe, hätte man durchaus entdecken können, ja.
Und das Pacing war Accountant-Verse. Das Pacing, also der Film geht 2 Stunden und da frage ich mich, warum. Also, weil Action ist gerade mal eigentlich für die Hälfte drin und dann kann man noch ein bisschen ausschmücken. Also 90 Minuten länger hätte der Film nicht gehen
dürfen. Hätte gereicht. Da bin ich dabei. Er ist aber halt sehr umständlich erzählt. Also ich glaube, es gibt so teilweise Abschnitte von 10, 14 Minuten, ein oder zwei,
die hättest du dir komplett schenken können. Ich habe hier gar nichts mehr.
Und dann ist der Film hat einfach keinen Zweck an dem Punkt.
Ja. Will der Film auch mehr sein, als er eigentlich ist? Also
meiner Meinung nach, ja, aber das wollte der Erste schon.
Also sie hätten sich mehr drauf bezogen, irgendwie coole Action, geile Kills und ja, anstatt noch irgendwie zu viel möchte gern Handlung reinzubringen. So hört sich's für mich an. Hätte auch ein 90-Minuten-Film sein können. Wahrscheinlich hätte ihm besser getan. Allerdings, Fips, bei dir scheint es ja ganz gut angekommen zu sein. Mit dem,
bei mir hat's funktioniert. Mehr Handlung. Also Ich habe den einfach geguckt und fühlte mich ganz gut unterhalten davon. Ich habe den ersten gar nicht bewertet, aber der wäre bei mir ungefähr im gleichen Ding. Mich haben jetzt die Kritikpunkte, bis auf die teilweise ein bisschen zu lang, die einzelnen Stellen, haben mich jetzt nicht so gestört. Es war halt, ja, ich sag mal, das geht so ähnlich in die ähnliche Richtung wie die Prom Queen, auch wenn ich vielleicht einen Stern mehr gegeben habe bei Letterboxd, als ich der Prom Queen geben würde. Es hat mich gut unterhalten, es war cool besetzt, ich mochte die Story irgendwie, die hatte ihre coolen Momente, aber es war halt objektiv gesehen tatsächlich teilweise eher eine Aneinanderreihung von coolen Momenten als eine stringente Story.
Kommt da noch ein dritter Film oder ist da Ruhe?
Ja, ist schon angekündigt.
Ja. Es kommt noch einer, ich weiß nicht, ob es das jetzt braucht, aber...
Ja, die melken das Ding jetzt halt noch wahrscheinlich.
Wie alles erstmal gemolken wird.
Ja. Geil, dann haben wir noch ein Flashback hier auf der Liste, weil Fips, du warst vor einigen Wochen, vielleicht sogar schon Monaten im Kino und hast hier den Mr. No Pain geschaut und hast auch berichtet.
Genau.
Novocain im Deutschen.
Novocain.
Und jetzt gibt's den zu leihen. Im Original. Mr. No Pain im Deutschen, so ist es. Ja. Und jetzt gibt's den zu leihen oder zu streamen oder Christian, warum hast du den jetzt geschaut oder wo?
Man kann den jetzt leihen und kaufen, keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, bei Apple mir gekauft sogar halt wahrscheinlich.
Oh, krass.
Weil ich ihn eh sehen wollte und bestimmt, also ich habe es auch nicht bereut, ihn mir zu kaufen, weil das ist schon so ein Film, den gucke ich mir auch schon nochmal an. Weil der Fips hat eigentlich schon alles dazu gesagt gehabt. Ich wollte nur nochmal meinen Senf dazu geben, dass der Fips hat wie immer recht. Und ein absolut geiler Film. Also ich habe wirklich selten in letzter Zeit so viel Spaß gehabt, mit so viel makabren Humor, mit Sachen, die wehtun, die man so zuguckt, wenn er halt gefoltert wird und dabei so, au, ja, das tut so weh, bitte nicht mehr. Das ist richtig lustig. Also ich fand den echt geil. Das ist
so witzig.
Ja, also wie der Name schon sagt, das war der Film, wo der Protagonist keinen körperlichen Schmerz richtig, verspüren genau, kann, richtig?
Kein Schmerz verspürt, ja.
Ah ja, jetzt
der Mann. Natürlich ist die Handlung. Also kannst du wegschmeißen, auch die Entscheidungen, die er trifft, da kannst du sagen, hey, bitte denk nicht mal drüber nach, warum er das jetzt so macht, aber es ist vollkommen egal. Es ist so lustig und auch mit dem Gag-Reveal da von seinem Online-Zock-Kumpel, das ist richtig geil. Also ich fand den top. Also angucken, jeder, der Actionfilme mag.
Ist notiert.
Muss den gucken, ja.
Action-Party-Film und sogar FSK 18. Das heißt, da geht es nicht so glimpflich zu.
Ja, so schlimm ist er nicht, aber er ist halt schon blutig.
Yeah. Okay. Wer wollte auch sagen, also ich weiß nicht, da gibt es andere Filme, wo ich sage, wieso haben die 16 gekriegt? Also bei McCain hätte mir 16 auch persönlich. Also,
ne? Schon. Weil er halt eben diese humoristischen Untertonen extrem hat die ganze Zeit, ja. Aber vielleicht war das halt gerade das ist noch ein bisschen zu... hier so sadistisch und so ein paar Sachen sind, ja, mei.
Okay, also jetzt haben wir Doppelempfehlung und der Tax hat sich sogar schon notiert. Da gibt es ja dann sicher nochmal, da gibt es noch ein Tax-Urteil, ob der auch auf dem kleinen Fernseher funktioniert hat.
Genau.
Stark. Jetzt hat der Christian, du hast richtig viel geschaut, gell? Du hast richtig viel geschaut. Ja, wahrscheinlich steht da auch wieder nur die Hälfte drauf.
So.
Nee, wir machen direkt weiter, weil jetzt haben sich alle schon an deine liebliche Stimme gewöhnt, deswegen machen wir direkt weiter. Du hast ja nochmal wieder ein Teil 1 und 2 geschaut. Was hast du denn da? Das ist, glaube ich, jetzt schon das Segment, wo du meintest, jetzt geht's nach Asien, oder?
Jetzt geht's nach Japan, genau. Jetzt geht's
nach Japan.
Also Asien, genauer gesagt, Japan. Baby Assassins habe ich mir angeschaut, Teil 1 und 2. Es gibt wohl auch noch zwei Spin-offs dazu, die ich aber noch nicht entdeckt habe, wo man die sich besorgen kann. Ich habe schon öfters von dem Film gehört, dass der auch richtig gut sein soll. Dann gab es den auch mal bei den 99er-Cent-Aktionen bei Prime, habe ich mir geliehen und natürlich nicht geguckt nach 30 Tagen. Und dann gab es den halt jetzt mal bei Apple irgendwie für ein Apple und ein Ei. Und da habe ich halt zugeschlagen, den ersten Teil. Und es ist ein total absurder Film. Es geht um zwei junge Profikillerinnen, die für eine sehr merkwürdige Assassinengilde in Japan arbeiten und halt Auftragsmorde begehen. Und man begleitet sie halt so eigentlich mehr in ihrem Leben, wie sie so miteinander klarkommen. Und damit, es gab irgendeinen Grund, warum sie zusammenziehen sollten. Dann ziehen sie halt zusammen in eine WG, die beiden Mädels. Und die sind halt echt zuckersüß. Die eine ist so eine leicht autistisch, sehr introvertierte, die halt nicht mit Menschen umgehen kann, aber total nett ist eigentlich und ist halt auch die super Kämpferin. Und die andere ist so eine total überdrehte, aufgedrehte, so, die dann immer auch schreit und auf, keine Ahnung, Mangas steht und sonst irgendwas und halt in Lokalen arbeitet und Leute, die auch in so einem Motto-Café dann arbeitet, wo sie ein Außerirdische ist und sagt, hallo Meister, schön, dass du da bist, darf ich dich heute bedienen und so. Und die andere muss da auch mal, also weil die Gilde schreibt vor, sie sollen sich einen Nebenjob besorgen, damit sie halt unauffällig wirken und damit sie halt auch noch so ein normales Einkommen nebenbei haben. Und die andere findet halt aber keinen Job, weil sie halt nicht mit Leuten arbeiten kann. Also nicht, die kann halt nicht mit Menschen reden, kann halt nicht mit Menschen umgehen, weil sie halt ein Soziopath ist. Außer mit ihrer Assassinenfreundin. Mit der kommt sie halt zurecht. Naja, und dann so, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob es aus Versehen war oder ob es Absicht war. Auf jeden Fall töten sie halt irgendwie so zwei Yakuza-Mitglieder und der Bruder und der Vater und die Freundin irgendwie wollen sich halt rächen und suchen sie halt und finden sie auch und dann entspinnt sich halt, also die Story ist auch total egal, weil es eigentlich nur darum geht, über die ganze Situationskomik von diesen beiden und wie sie halt am Ende alle Yakuzas wegpusten. Der Film hat, glaube ich, so ein Budget von, weiß ich nicht, so, ich habe hab so im zweiten geschrieben, so Mittelklassewagen, also ich glaube mehr als 100.000 Dollar oder sowas kann der nicht gekostet haben. Sowohl von der Ausstattung als auch sonst irgendwas, Effekte und sonst irgendwas, alles nicht vorhanden, aber er ist extrem sympathisch, der ist mit so viel Liebe gemacht, also wirklich extrem viel Liebe, die beiden, die spielen klasse, es spielen auch allgemein, die anderen Schauspieler spielen gut, wie ich finde, und die Action ist teilweise richtig geil inszeniert. Klar, wenn man jetzt erwartet sowas wie, keine Ahnung, einen John Wick oder sonst irgendwie mit so einem Production Value, das ist es natürlich nicht, aber gerade beim ersten Teil, der Fight am Ende gegen die ganzen Yakuzas, wo die dann sich da so ein Fight auch geben, diese Introvertierte mit einem Superschläger von den Yakuzas, das ist schon echt beeindruckend gemacht und richtig cool gemacht. Fand ich klasse.
Ich habe deinen Letterboxd gesehen, ich habe mir nur gedacht, okay, du bist richtig Fan. Also du hast das, glaube ich, sogar so geschrieben, du bist richtig ja. Fanboy jetzt.
Ja. Und auch da im zweiten Teil geht's gleich fröhlich weiter. Ey, du siehst die zwei, findest es total toll, wenn sie dann auf der Couch abhängen und sich wieder irgendwas zum Essen machen. Allgemein sind sie sehr essenfixiert und gucken immer, was es Leckeres gibt und wollen sie auch irgendwelche Süßigkeiten läden, futtern und so Zeug, während sie dann halt wieder mal aus Versehen jemanden umbringen. Genau, weil sie nämlich.
Geil, welche Details der Christian da erwähnt. Essensfixiert,
Versicherung ja. Versicherung bezahlen cool. müssen. rechtzeitig und dann sind sie kurz vor drei in der Bank, um ihre Rechnung zu bezahlen, dann wird die Bank überfallen und dann kotzt sie das natürlich so an, dass sie dann halt die beiden Bankräuber ausschalten müssen. Aber das, wir dürfen sie nicht töten, weil da müssen wir wieder die Reinigung selber zahlen und so.
Sehr geil.
Das ist wirklich.
Und du hast auf dem Radar, dass es da jetzt auch schon einen dritten Film gibt?
Es gibt noch zwei weitere, ja, also da habe ich aber noch nicht wirklich viel rausgefunden, was es da.
Ich habe für dich recherchiert. Und zwar gibt es den Baby Assassin's Nice Days, das ist der dritte. Genau. Und der lief im September in Japan 2024. Der müsste eigentlich dann auch bald mal irgendwo bei uns zu sehen sein. Und es gibt eine Serie, eine TV-Serie, Baby Assassin's Everyday. 12 Episoden.
Genau.
Die ist auch,
also, soweit habe ich schon auch, aber wo es die gibt, weiß ich halt nicht.
Ja, genau. Beides ist wohl im September letzten Jahres in Japan released worden, beziehungsweise ausgestrahlt worden. Das heißt, da wirst du jetzt auf jeden Fall gerade warten, dass es das irgendwo bei uns dann mal gibt.
Ja, also ich gehe davon aus, ich weiß gar nicht mehr, welcher Verleih das hier war, der die rausgebracht hat. Aber der genießt einen recht guten Ruf, die Reihe. Auch bei uns eben. Ich bin mir nicht gerade sicher, ob der nicht auch auf dem Fantasy Filmfest mal lief.
Und wird da irgendwie voll hinpassen.
Da wird schon jemanden geben, der dann auch bei, zumindest für den Nice Days, sich die Rechte sichert. Und
genau, die Serie wird vielleicht schwieriger, aber denk mal, der Teil 3, der wird dann zeitnah auch. Ich habe gesehen, der 2 ist von 2023. Kam der dann jetzt erst, gab es den jetzt erst bei uns wo? Oder
den gibt es noch nicht so lange bei uns, ja, genau.
Ah, okay. Dann kann es einfach ein bisschen dauern.
Also ich habe den auch erst mir zugeschlagen, nachdem ich den ersten Teil gesehen habe. hab dann auch ein paar Euro mehr bezahlt, keine Ahnung, halt dann 7 oder so. Das war auch auf bei Apple TV nicht so teuer. Aber hat sich echt gelohnt, weil.
Aber schon Geheimtipp, gerade. Oder? Wenn man. Das ist aber man muss das Japanische muss man schon auch mögen, gell?
Speziell auch dieses Overacting und so.
Ja,
und
die Schrille
von dieser einen halt zumindest. Aber gerade eben diese Kombination von dieser schrillen und der leisen Introvertierten, das ist echt, echt abgefahren. Echt
gut. Ja, das Overacting, das erwischt mich da manchmal auf den falschen Fuß. Aber hast du es dann im O-Ton geschaut? Also empfiehlst du auch, oder?
Synchro ist kacke. Also da gehört echt
Japanisch
dazu, weil das macht so viel aus.
So viel, wie du hier schon japanischen O-Ton schaust, verstehst du es wahrscheinlich bald schon.
Na, also ein paar Fetzen verstehe ich dann schon immer wieder mal, aber so richtig den gesamten
nein. Wird noch, Christian, spätestens zur Rente, dann hast du es drauf.
Eben.
Loa.
Nice, also das ist ein Tipp, Baby Assassins 1 und 2, schaut in Christians Letterbox, da kriegt ihr dann nochmal mehr Lust, wenn ihr das lest. Geil, dann Christian, next up. Wir haben ja gesagt, du hast ordentlich Content, dann weiter geht's.
Cool, weiter geht's.
Ach, ist das jetzt dein öffentlich-rechtliches Dings, wo du mich schon hier getriggert hast vorhin?
Wo du mich schon getriggert hast vor ein paar Tagen, weil wir hatten die Diskussion auf unserem Discord mit, dass der Tax gemeint hat, ja genau, das UI von der ARD-App ist gar nicht so schlecht.
Ja.
Wieder mal das UI, genau. Das,
naja, aber dafür gibt es kein Content und ich dann gemeint habe, naja doch, also ich finde ja ARD teilweise, also öffentlich-rechtliches, produziert auch nicht nur Scheiße.
Das ist übrigens eine BBC-Produktion. Sehe ich das richtig?
Es ist eine WDR-BBC-Koproduktion.
Okay. Was hat der WDR da gemacht?
Das Catering. Also er hat Gott sei Dank nichts an den Schauspielern gemacht und auch nichts.
Sehr gut. Keine Tatort-Schauspieler. Sehr gut.
Weil es ist eine englische, britische Serie, die in Irland beginnt. Das ist ein paar Iren. Die dann aber nach England aufbrechen. Also es ist eine Miniserie. Ich glaube,
haben wir schon gesagt, wie sie heißt? Sorry, weil ich habe so reingeplappert.
Video Nasty, genau. Wir haben es nicht genannt. Video Nasty. Und jetzt muss ich natürlich für euch Unwissenden wahrscheinlich ausholen und sagen, warum denn Video Nasty? Was bedeutet das?
Ja, bitte.
Video Nasties waren in den 80er Jahren das die Bezeichnung für die Schundfilme, Horrorfilme, die die Jugendlichen kaputt machen. Die dann die konservativen Briten verbannt haben. Also es gab nicht nur in Deutschland eine Zensurkultur und Beschlagnahmungskultur von Filmen, sondern das gab es auch speziell in England. Dann auch danach speziell bei der Thatcher. sehr konservativ getrieben, die halt behauptet haben, diese Filme versauen unsere Jugend und alles Böse auf dieser Welt ist quasi nur da, weil es diese Filme gibt und dass sich die Jugendlichen diese Filme anschauen. Okay. Da gab es eine Liste von, ich glaube, oh, jetzt weiß ich es nicht mehr, in der Serie wird es auch benannt, 79 sogenannten Video-Nasties. Krass. Die eben beschlagnahmt waren. Und da war auch der Handel damit, war verboten. Also es war wirklich unter Strafe verboten. Auch
das ist ja ein cooler Titel. Das ist ja echt, das ist eigentlich ein ganz cooler Titel. Und jetzt, Christian, Wasser auf meine Mühlen. Der WDR hat dann auch einen deutschen Untertitel dazu geschrieben. Video Nasty. Und jetzt haltet euch fest. Horror ist Kult.
Ah. Oha. Ja, aber das passt schon. Also, okay. Wie gesagt,
das hört sich nur scheiße an.
Weil es geht ja genau, weil was passiert, wenn du sowas dann bannst und dann quasi auch zensierst oder zensierst oder beschlagnahmst, du machst es natürlich nur noch interessanter.
Ja, das war quasi wie die DPJS-Liste, die man ja damals auch quasi als Einkaufsliste betrachtet hat.
Ja, genau. Genau.
Die war ja ähnlich, genau hier Amtsgericht München und Amtsgericht hier
Berlin.
Ja. Die da halt die Filme beschlagnahmt haben und sowas. Alles, was auf dieser Beschlagnahmungsliste war, war quasi das, was man sehen musste. Da war es halt genauso. Und es geht um zwei Freunde, zwei irische Schüler. Das spielt in den 80ern. Ach nee, und genau, und hier, das spielt spielt 89, weil dort einmal auch die Maueröffnung gezeigt wird. Also das habe ich nicht mit Prom Queen, das war leider zu anspruchsvoll für Prom Queen. Spielt dann eher hier. Die versuchen, alle diese Filme aus dieser Liste zu bekommen auf VHS, sich dann auch anzuschauen und dabei auch Regeln haben, nicht wegschauen und so und nicht die Augen zu machen und solche Sachen. Und sich alle diese Filme auch anschauen wollen und dafür das Geld für die Abschlussfeier von der Schule investieren. Also das sind eh die zwei Versager in der Klasse, die nur die ganze Zeit gemobbt werden. Und haben aber das Geld anvertraut bekommen, um eine ordentliche Abschlussfeier zu organisieren. Und das Geld haben sie halt investiert, um sich die ganzen Horrorfilme zu kaufen, weil sie dann gesagt haben, wenn sie die Reihe vollständig haben, dann ist das so viel wert, dann kriegen sie quasi das X-fache raus aus dem Invest. Und es fehlt ihnen halt jetzt noch ein Film aus dieser Liste. Und das ist der Butcher Baker Nightmare Maker.
Sehr geil. Also, Butcher Baker, Nightmare Maker, ja, sehr geil.
Und einer von den beiden hat eine Brieffreundin aus England, mit der er sich regelmäßig austauscht über diese Horrorfilme und die hat den Film und wäre bereit, ihn zu tauschen. Gegen Filme, die sie selber haben, die sie sogar doppelt haben. Also machen sie sich auf, quasi mit Backpack nach England in dem Land, wie der eine sagt, so was wollen die in einem Land, das voller Briten, wo nur Briten sind? Was wollen die da? Und sind da dort halt, genau, in so einem Kaff am Land, wo halt alles auch sehr konservativ ist und werden dort in einen Mordfall verwickelt. Also da gibt es dann einen Mordfall und sie werden auch verdächtigt und müssen halt da quasi so flüchten. Viel mehr sage ich jetzt auch gar nicht von der Handlung, weil das entspinnt sich ganz gut. Ich finde, die Serie will auch wahnsinnig viel. Also sie ist sowohl Komödie als auch Coming of Age, als auch so 80er Retro-Charme, als auch Horror-Nostalgie-Charme-Verehrung, als auch Slasher und Whodunit. Also der will echt viel und das sind kurze Folgen, die gehen nur 30 Minuten und sind halt nur 6 Stück, glaube ich.
Und es ist auch abgeschlossen, also Miniserie, 6 Folgen, da kommt nichts mehr. Kann man das so sagen?
Ja, es gibt einen kleinen Cliffhanger am Ende, da kommt vielleicht noch was. Also da könnte man drauf aufpassen.
Okay.
Aber sie ist an sich, dieser Handlungsstrang ist aber abgeschlossen, ja.
Okay, cool. Dann nehme ich das natürlich zurück. Gibt es aktuell in der ARD-Mediathek weiterhin zu schauen?
Ja, genau.
Die ja übrigens überarbeitet wurde und jetzt ganz toll ist.
Ja, geht so. Also die App auf dem iPad ist auch furchtbar kacke. Der merkt sich nicht, dass du O-Ton eingestellt hast und wenn du da rausgehst, da merkt sich auch nicht, wo du aufgehört hast und so. Also es ist schon ziemlich kacke.
Aber es sieht vielleicht gut aus. Vielleicht haben sie irgendwelche Schatten eingebaut. Das neue Apple UI-Ding vorweggenommen. Der Tax meint, es ist schön. Tax, du hast gesagt, es ist eine schöne App. Oder nur auf dem Apple TV vielleicht. Wer weiß. Aber funktioniert. Also du konntest die Serie finden und schauen.
Genau, nachdem ich, also die kam so aus dem Nichts und wurde quasi überall hochgelobt dir und hoch empfohlen. Mhm. Hier Deadline, das Filmmagazin hier, dieses auch Printmagazin, das ich ja auch sehr gerne ab und zu lese. Die haben das empfohlen, die haben sogar extra ein Newsletter rausgeschrieben und gesagt, hey, falls ihr es noch nicht gesehen habt, auf ARD, Video Nasty, das ist genau unser Ding. Gucken. Und ja, ich hab's auch wirklich null bereut. Wer so ein bisschen 80er-Jahre-Charme Fanboy auch ist, so wie ich, und vielleicht auch so noch bei diesen ganzen Video Nasty oder den ganzen Italo-Zombie-Filmen und so, da auch nochmal so die ein oder andere Träne der Nostalgie verdrücken kann, dem ist das wirklich. Also die Horrorfilme spielen eine deutlich geringere Rolle, als das jetzt vielleicht klingt. Aber es sind ganz viele Anspielungen auf diese Horrorfilme halt auch in der Serie
vorhanden. Also den Fips, den sehe ich da ja schon. Auch Coming of Age habe ich gehört.
Muss ich mir vielleicht doch mal angucken.
ARD Mediathek halt, ne, Fips. Aber die findest du.
Auch ziemlich hohen Drama-Anteil.
Aha.
Aber ja.
Horror ist Kult. Ist übrigens auch die Folge von unserer heutigen Folge. Der Titel unserer heutigen Folge. Horror ist Kult. Ich finde, das zieht. Ja.
Voll.
Christian, du wolltest uns noch überraschen. Du hast da noch irgendwas ganz was Kryptisches. Jetzt erzähl mal, du hast noch irgendwas YouTubiges für uns.
Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich habe einen YouTube-Channel entdeckt, den es schon eine ganze Zeit lang gibt, der nur noch so halb aktiv ist wohl, aber es gibt da wohl schon in den letzten Monaten auch Lebenszeichen, aber der hatte mal so viel Content produziert, dass ich da noch lange nicht durch bin, das durchzuschauen. Der Channel heißt The Bad Movie Bible und die haben innerhalb von diesem Channel unterschiedliche Reihen. Und ich bin gerade noch in der Reihe Borrowing Blockbusters hängen geblieben, weil die am vielversprechendsten ist. Es gibt da noch so Top 10, wo sie so Top 10-Szenen von irgendwas haben und und noch so Specialists und sonst irgendwas, aber diese Borrowing Blockbusters beziehen sich immer auf einen bestimmten super guten Film, also einer, der halt richtig erfolgreich war, ein Hollywood-Film wie zum Beispiel Star Wars. Und dann beschäftigt er sich eine Stunde lang mit allen möglichen Star Wars Rip-Offs von guten bis wirklich katastrophalen, die Welt hervorgebracht hat. Und zwar wirklich aus aller Welt. Und da kommen natürlich dann auch da kommen Sachen aus Afrika, aus Indien, Bangladesch, kommen da rein und du denkst, what the fuck, das kann nicht ein Film sein. Und genauso präsentiert er da Bier ernst, aber natürlich mit so einem leicht ironischen, sarkastischen Unterton auch immer. Und er hat dann auch immer zwei Wertungen, nämlich wie gut der Film wirklich ist und wie gut schlecht wie schlecht gut der Film wirklich ist. Also es gibt dann zwei unterschiedliche Skalen. Ist es halt ein guter Film oder ist es halt einfach ein geiler Trash-Film, der halt so bad it's good. Und das ist so geil. Ich habe mir jetzt eben die Folgen über Star Wars Rip-Offs, Robocop Rip-Offs, die waren so fantastisch. Du glaubst es nicht, was die sich gedacht haben, wo die dann auch wirklich, also wo die auch Cloud. Ich habe mir heute auch noch die Folge zu Indiana Jones Rip-Offs angeschaut. Da haben sie teilweise wirklich Szenen aus 5 unterschiedlichen Filmen zusammenkopiert in einen Film rein. Also inklusive Sound, inklusive Musik. Recht in my ass.
Wie geil das ist.
Und diese Robocop-Sachen, die waren echt extrem gut. Und Conan, also so Barbarian-Sploitation. Weil da gab es ja ganz, ganz viele auch italienische Klassiker, wo sie dann auch berichtet haben, wo sie viele, da hat dann auch mal, da gibt es einen mit dem David Carradine, der so zugedröhnt war immer am Set, dass sie teilweise halt den Film so zusammenschneiden mussten aus mehreren Takes, weil der keinen geraden Satz rausgebracht hat. Oder bei Gore, der Bösewicht auch, der war so besoffen die ganze Zeit, dass er dort auch immer halt, dass auch in dem Film siehst, dass der besoffen war, wie er das gesagt hat, aber sie konnten, das war die beste Szene, die sie kriegen konnten.
Sehr geil. Ich schaue das gerade durch. Also solche Kanäle muss man auch echt unterstützen. Das finde ich aber ja halt geil. Schon geil. Ich glaube, dass da auch Arbeit reinfließt. Du musst die Dinger erstmal alle finden.
Ja.
Der Wahnsinn. Vielleicht mit Community und so geht es dann irgendwann, aber am Anfang, du musst da erstmal reinkommen und diese
Respekt, was der ausgräbt an Filme. Das ist
üblen Wahnsinn. Dinger finden. Ist dann eigentlich Xena auch ein Conan-Ripoff?
Ja,
optisch wahrscheinlich.
Ich bin gerade am Überlegen. Also Herkules erwähnt er dann noch, aber Xena, vielleicht was. aber Xena ist auch definitiv ein Conan-Ripoff. Lucy Lawless leider auch echt geil.
Auf jeden Fall sind es, ich sehe gerade die Playlist, es sind 13 Videos von 40 Minuten bis zu einer Stunde. Alien ist dabei, du hast ja schon gesagt Star Wars, ja. Die Hard ist auch noch dabei, Terminator ist dabei.
Terminator muss mein Nächster, das war.
Boah, Terminator kann auch so böse sein. Oi. Und natürlich auch Jaws, der weiße Hai ist mit dabei. Ach, wie geil. Sehr geil. Cool. The Bad Movie Bible. Und der hat auch noch andere, glaube ich, ganz lustige Listen am Start. Ja. Top Tens, Shorts, Story Behind. Hört sich auch interessant an.
Ja, hört sich auch sehr interessant an, genau. Also er bringt auch wirklich sehr interessante Fakten immer wieder mal raus.
Krass.
Bin ich echt schwer begeistert.
Nicht schlecht, nicht schlecht. YouTube-Tipp von Christian. Geil. Dann, Fips, du hast, weil wir heute ist der 16. am Donnerstag, also heute ist am Montag, am Donnerstag gehen wir ins Kino. Da schauen wir uns 28 Years Later an. Ich bin schon gehypt, weil ich irgendwie den Trailer so geil finde und weil ich auch die alten Filme, ich fand sowohl Days als auch 28 Weeks Later geil. Jetzt ist die Frage, Fips, funktionieren die Filme denn noch? Die sind ja doch schon, wie du gesagt hast, vorhin in der Einleitung ein bisschen älter. Erzähl doch mal, du hast dir einen Rewatch gegeben.
Ja, genau. Ich habe mir die nochmal angeguckt. Und also gerade hier 28 Days Later, 28 Years Later kommt ja tatsächlich nur 22 Jahre nach 28 Days Later oder 23 Jahre.
Der ist von 2002. Wie krass ist das? Der ist
von 2002. Das erkennst du auch. Also ich habe total überhaupt Cillian Murphy, wenn ich es nicht gewusst hätte, dass er den spielt, ich hätte ihn nicht wiedererkannt. Der sieht halt jetzt vielleicht noch ein bisschen... Das ist echt schon Mai und die, also puh, wo fange ich an? Also ich meine, der Film bleibt am Ende immer noch gut, aber ich hatte es ja schon mal in unseren Chat geschrieben, so ein 4K Restoration oder sowas wäre schon mal geil. Also das ist schon optisch extrem schlecht gealtert, wobei es ja damals eher spektakulär war, weil der einer der ersten Filme mit Digitalkameras gedreht war. Also das ist einer der ersten
Kinofilme. Ja, bei scheiß Auslösung wahrscheinlich. Und dann ist das Problem halt, wenn du das Rohmaterial nicht in 4K
ganz genau. hast.
Damals war das halt noch nicht.
Ganz genau, das wird wahrscheinlich das Problem sein. Also das war das, was ich echt am anstrengendsten fand. Dass halt
früher hat die Red-Kamera ja auch in dunklen Bereichen immer so gerauscht. Ich weiß gar nicht.
Du hast halt diesen Effekt, wie du ihn damals hattest, wenn du ihn auf dem Röhrenfernseher angeguckt hast, so ungefähr. Also es ist wirklich optisch nicht mehr schön. Die Story ist, die hat nicht gelitten. Also die funktioniert immer noch. Ich meine, es war der Film, der dieses Zombie-Genre wieder so ein bisschen wiederbelebt hat, nachdem das ja relativ tot war. Einfach dadurch, dass er, auch wenn da viele Zombie-Puristen das ganz schlimm fanden, dass da auf einmal schnelle Zombies auftauchen. Aber das war ja hier der Rage-Virus. Also, ne? Wobei sie waren auch nur Zombie-ähnlich. Ich glaube, die waren gar nicht wirklich tot in dem Film. Das war irgendwie so der Punkt.
Und deswegen durften die auch so ein bisschen rennen und springen.
Die waren halt einfach anders. Die waren halt vom Rage-Virus infiziert. Und der erste, der hat schon nochmal Spaß gemacht. Er hat einem natürlich inzwischen nicht mehr so umgehauen, wie er das damals hatte. Damals war der halt voll geil mit dieser beklemmenden Atmosphäre und sowas, die allerdings inzwischen einfach unter der schlechten Bildqualität leidet, die du damals halt nicht anders gewöhnt warst. Ja, also ich finde, den kann man schon noch mal gucken.
Und 2002 war das, hast du gesagt, 2002, gell? Ja. Ich glaube, dass 28 Days Later einer der Filme ist, den habe ich, glaube ich, bisher nur in schlechter Qualität gesehen, weil als der rauskam, muss ich sagen, habe ich relativ wenig Filme, die waren auf einmal auf so Festplatten, ne? Das war die Zeit.
Ja, genau. Das
war und da glaube ich, hatte ich,
ich glaube, da hatte ich eine schlechte Qualität. Ich habe den im Autokino gesehen. Ich kann mich erinnern, ich habe den damals im Autokino gesehen. Okay. Und wie gesagt, also der Spoiler dabei ist, Peter, du wirst den jetzt nicht in besserer Qualität
sehen. Ja, genau, das merke ich gerade. Wahrscheinlich war das damals gar keine schlechte Qualität. Das war wahrscheinlich
damals das, was... Damals war die, glaube ich, sogar ziemlich gut. Also das hat.
Aber es war Absicht, oder?
Ja.
Haben die nicht mit irgendwie Camcorder oder so auch gedreht? War das nicht so bei denen?
Nee, das waren, glaube ich, Canon-Kameras oder sowas hieß es.
Okay.
Ich habe neulich nochmal gelesen. Also das sollte halt so einen dokumentarischen Look haben.
Okay.
Und ja, aber wie gesagt, also durchaus noch, kann man auch durchaus nochmal gucken. Ich glaube, wenn du noch nie gesehen hast, ohne Nostalgiefaktor, würde er wahrscheinlich schlechter abschneiden als mit. Einfach weil er halt so von der ganzen Machart und allem nicht mehr wirklich zeitgemäß ist. Auch der Sound, das ist halt so, meine Herrschaften.
Aber vielleicht kriegen wir mal sozusagen bei dem neuesten Film, da wird es ja auch, habe ich schon mal recherchiert, auch mit dem iPhone wurde da viel geredet.
Es war klar, dass der Tax das iPhone jetzt bringt.
Natürlich, natürlich. Und dann müssen wir den Film altern lassen und vielleicht dann in demselben Abstand nochmal gucken und sagen, boah, krass, das wurde ohne AI zwischengerechnet. Also bei Podcast-Folge 999 müssten wir eigentlich ein Recap machen.
Da gucken wir dann nochmal, ja.
Ja.
Ja gut, aber ich habe
also was der halt natürlich das Problem hat, der 28 Days Later, und das ist natürlich schade, ist, dass wenn man den heute schaut und hat den vorher noch nicht gesehen und ist jetzt irgendwie jung und unbedarft und dann sagt man so, ja, das ist ja total Klischee, weil der halt total viele Sachen halt... Aber damals war das halt nicht Klischee.
Stimmt.
Ja, ich meine, das ist schon dieses...
Bei Stay Forever, da hat der Gunnar Lott halt eben gesagt, dass seine Tochter, die kann halt Herr der Ringe nicht gucken. Und sagt, ja, boah, Elfen und Orks, wer macht denn sowas? Das ist ja so Klischee. Naja, aber in den fucking 60ern war das halt nicht Klischee. Ne? Das ist halt genau diese Sache. Das ist halt das Problem, wenn das alle anderen dann adaptieren und jetzt
zum Schluss
2002 dich neu
authentifiziert
und nicht. Aber trotzdem, der hat da so viel Neues da reingebracht. Auch allein diese Anfangsszene, die ja so ähnlich ja auch bei The Walking Dead passiert.
Stimmt.
Dass er da im Krankenhaus aufwacht.
Walking Dead übrigens von der Comic übrigens von 2006. Also nur die Frage.
Genau. Da wird schon Inspiration drin.
Wer sich wo inspiriert hat, im Zweifel, wenn du einem jungen Menschen 28 Days vor die Nase hältst, dann heißt er, guck mal, voll Pfeife, es fängt ja an wie.
Das war halt der Rick im Krankenhaus.
Ja, aber so ist es halt. Gell? Also deswegen, ich glaube, die Nostalgiebrille wird, also sehr guter Punkt. Ja, gerade bei so Zombie-Sachen, da hat man einfach dann seitdem so vieles gesehen, dass es immer jetzt nur noch wie ein Abklatsch wirkt. Ne? Ja. Aber es war halt da echt viel Neues drin. Krass.
Das darfst du halt nicht machen. Also du musst das schon immer im Kontext auch der Zeit.
Ja. Richtig, richtig. Aber das fällt
halt allein wahrscheinlich tatsächlich 2002, schwer. Ich weiß gar nicht, doch 2002 war auch schon Fahrverbot für Autos innerhalb London, aber es war sicherlich auch nicht einfach für den Danny Boyle, hier London zu sperren, hier beim Parlament und so, dass der da eine menschenleere Straße hatte. Ich kann mich erinnern, damals beim Fernsehen so ein bisschen Making of, weil sie das eben so herausgehoben haben, wie er durch das leere London da marschiert ist. Das ist halt echt geil.
Ja, also da habe ich nachgelesen, das haben sie wohl tatsächlich größtenteils so früh gedreht, dass wenig los war. Ja.
Ja.
Und teilweise haben sie dann wirklich die Straßen gesperrt bekommen von der Polizei, aber immer nur für ein paar Minuten. Das heißt, die hatten da echt keine Möglichkeit, viele Shots zu drehen, sondern es musste halt der erste Shot sitzen.
Genau.
Ja aber das haben sie tatsächlich.
Dann muss ich ihn auch nochmal schauen. Das habe ich dann auch bei Danny Boyle, Regie, Drehbuch, Alex Garland, das ist schon eine vielversprechende
Kombi. Du hast ja auch eine Nostalgiebrille, die du aufsetzen kannst vorher.
Bis Donnerstag muss ich, also mindestens den 28 Days muss ich nochmal gucken. Ja.
Da muss ich aber vorher einmal auf Pirate Bay oder so klicken, damit es sich echt anfühlt wie damals.
Ja,
und dann hast du 28 Weeks Later geschaut. Da gebe ich nur kurz ein paar Facts, dann gehst du rein. Das ist mir jetzt erst aufgefallen, der hat ja mit Danny Boyle und Alex Garland so gar nichts zu tun. Das war mir nicht klar.
Der Film ist, also ich hatte den eigentlich auch total in total guter Erinnerung. Und der ist auch tatsächlich optisch lang nicht so arg krass gealtert. Hat aber tatsächlich, außer dass er im gleichen Universum spielt, mit dem ersten Teil überhaupt nichts zu tun. Außer dass es auch das Rage-Virus gibt natürlich. Also und ich muss sagen, bei dem zweiten Teil, ich weiß jetzt, sage ich es wieder, hat mich die Story echt total enttäuscht. Ich hatte die nicht als so beschissen und so total an den Haaren herbeigezogen.
Ja, witzig, weil das habe ich nämlich im Hinterkopf, Fips, das ist so geil, wie einen das Gedächtnis vielleicht auch trügt. Ich habe noch im Hinterkopf, dass 28 Days Later fand ich die Story so, ja, so typisch halt so. Und ich habe mir auch im Hinterkopf, dass 28 Weeks Later irgendwie ganz geil war von der Story. Aber wahrscheinlich täuscht es mich da komplett.
Also ich hatte den auch irgendwie als Weiterentwicklung im Kopf, aber das ist halt schon, also es fängt für mich, ich habe es schon mal angedeutet, es fängt für mich schon mit der Prämisse an, wo ich mir im ersten Moment schon gedacht habe, wie bescheuert ist das denn? Wo du sagst, ja, jetzt sind 28 Wochen vergangen, die Infizierten sind jetzt wahrscheinlich alle verhungert, wir sperren jetzt einen Teil von London ab und genau in diesem Teil von London siedeln wir wieder Leute an.
Müssen wir jetzt Angst haben, ins Kino zu gehen? Also, weil das
ist nein, da kommen wir gleich drauf.
Das ist genau. Und der Punkt ist, also die Prämisse fand ich an dem Punkt schon relativ dämlich. Und dann gab es in dem Film auch noch so das ein oder andere Ereignis, wo ich einfach gesagt habe, okay, die haben dann, also die Story war ja so ungefähr die eine Frau, die zurückgelassen wurde, während der Zombie-Apokalypse ist, nicht immun, aber nur träger und erkrankt selber nicht. Und die finden sie dann und bringen sie da auf die Isolierstation und finden da gerade so raus, boah, die ist ja überträger, also die kann einem schon anstecken mit Körperflüssigkeiten, aber ist nicht, erkrankt selber nicht. Und diese Frau, ja, die liegt in dieser Isolierstation komplett unbewacht. Und ihr Mann kann sich irgendwie mit einer entwendeten Schlüsselkarte durch diese komplette Isolierstation zu ihr reinschleichen, um sich da zu infizieren. Ich sage, also, das ist einfach so unglaubwürdig.
Also sehr, sehr komisch, also so konstruiert, oder? Wo du dann auch sagst... Also,
ja, passt auch nicht zum ersten Teil.
Ja,
der erste
Teil
war für mich so, der hatte so eine relativ einfache Geschichte.
Ja.
Und du sagst, ja, das kann ich mir aber so vorstellen. Der findet da Überlebende und so weiter.
Realistisch auch, oder? Sachen. Deswegen halt auch einfach, nicht so konstruiert.
Ja. Genau, also, und das war halt eine total konstruierte Geschichte. Hatte natürlich auch krasse Momente, also wie sie dann sagen, oh, wir müssen jetzt doch eindämmen und die Scharfschützen anfangen, die ganzen Leute auszuschalten, die auf der Straße weglaufen vor den Zombies, das war schon ein bisschen krass, ja. Aber ihm fehlte irgendwie so diese, ich nenne es mal zum einen die Innovationskraft vom ersten Teil.
Ja.
Und zum anderen finde ich jetzt diese glaubwürdige Erzählung. Für mich war 2 eher ein total generischer Zombie-Film als der erste.
Witzig. Also das ist nämlich echt auch interessant jetzt, Fips, weil der ganz, also die Schauspieler, da sind mehr bekanntere Schauspieler noch dabei, hier und da. So ein Idris Elba ist dabei, Jeremy Renner ist dabei.
War echt gut besetzt.
Aber im Bereich der Regie und Drehbuch sind es irgendwie lauter No-Names. Hab da ein bisschen gerade reingeklickt und so geschaut. Das ist wirklich so... Wir bauen jetzt auf diesen Erfolg einfach nochmal was auf und wir machen halt uns nochmal die Taschen voll.
Klingt so scheint's
schon so.
Also ich weiß nicht,
habe ich anders in Erinnerung tatsächlich. Ich fand,
Muss ich aber nochmal sagen, also als so ein ganz generischer Zombie-Film, so wie diese ganzen, die es da halt gibt hier, ne? Funktioniert der, finde ich, total gut. Das Blöde ist nur, wenn du von 28 Days Later kommst und du schaust ihn dann back-to-back an. Also da waren 5 Jahre dazwischen. Da ist es vielleicht auch nicht so arg ins Gewicht gefallen. Ja? Aber gerade wenn du es back-to-back siehst, ist einfach so im Storytelling und in der ganzen Inszenierung und sowas, finde ich den dann ziemlich enttäuschend.
Ja, krass. Okay, und jetzt... Ja, jetzt wird's halt spannend, weil jetzt, Tax, du hast schon gemeint, müssen wir jetzt Angst davor haben, wenn wir Donnerstag ins Kino gehen. Ja. Nein, weil das Geile ist, jetzt kommt ja die neue Trilogie sozusagen und beginnt mit 28 Years Later. Und es kommt ja schon im Januar nächsten Jahres der zweite Teil und der dritte Teil ist anscheinend noch nicht finanziert, aber ich tippe mal, das basiert ein bisschen auf den Einnahmen von Teil 1 und 2. Und Danny Boyle und Alex Garland sind da wieder am Start. Haben zusammen das Drehbuch geschrieben und Danny Boyle führt Regie. Und das ist erstmal, finde ich, schon beruhigender, als jetzt, da kommt irgendjemand und macht nochmal was obendrauf und versucht mit dem Namen Geld zu verdienen.
Ja, könnte mehr werden. Das Einzige, was ich ja immer nicht so unbedingt mag, ist, wenn schon vorher wieder klar ist, dass es eigentlich eine Trilogie wird.
Ja.
Aber ich lasse mich jetzt mal nicht davon abschrecken. Ich glaube, du kannst da schon wieder was draus machen. Wobei, also ein gewisses Restpotenzial sehe ich durchaus, dass auch das eher in die Richtung generischer Zombie-Filme geht.
Was halt ganz geil ist, dass sie die Dreharbeiten, also dass sie den zweiten ja auch schon gedreht haben, nachdem sie den ersten fertig produziert hatten.
Müssen sie den eigentlich schon.
Genau, der muss eigentlich jetzt schon unter Dach und Fach sein, richtig.
Ja,
ich bin gespannt. da freuen wir uns drauf. Und das Gute ist halt, dass hier Garland finde ich, bin ich eh gerade Fanboy, der macht eh nur noch geiles Zeug. Und Danny Boyle, dass der wieder sagt, ich führe Regie. Das könnte schon was werden. Das könnte schon was werden. Ja, ja.
Genau, und wir schauen einfach.
Ja. Bei den Schauspielern bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, da ist wieder eine schöne Mischung aus Unbekannten und Bekannteren. Könnte funktionieren. Aber ich glaube, ich schaffe es nicht vorher noch mir den. Ich glaube, ich gehe da jetzt erstmal so rein. Ich schaue mir jetzt 28 Days und Weeks gar nicht an. Aber interessant, dass du Weeks nochmal so ins Gedächtnis gerufen hast, weil ich den und vielleicht andere auch vielleicht doch noch besser in Erinnerung hatten. Oder eigenständiger, ja, genau, spezieller.
Ich habe mich noch total verteidigt. Und ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, auch auf Letterboxd. Das ist zwar ewig her, wo ich die beide gesehen habe. Und ich wusste gar nicht, ich hätte eigentlich gedacht, 28 Days Later ist schon so lange her, wo ich den gesehen habe, dass ich den gar nicht bewertet habe, sondern nur als Watched markiert. Aber nein, ich habe den bewertet und habe dem 3 Sterne nur gegeben, was ich fast unfair finde. Und 28 okay. Weeks Later habe ich 2,5 gegeben. Also habe damals auch schon gesagt, deutlich
abgestuft. Nicht
so gut wie der erste. Krass. Obwohl ich auch den zweiten, den Weeks, gute Erinnerung hatte, aber ich glaube, der Phipps hat echt mal den Nagel auf den Kopf so getroffen mit dem generischer Zombie-Film. Es ist halt, es ist gut, aber es ist halt ein normaler Zombie-Film.
Ja. Und ich muss ganz klar sagen, bei 28 Years Later, ich erwarte halt jetzt keinen normalen Zombie-Film. Ich erwarte da schon irgendwas Spezielles.
Und so, weißt du, dem Trailer nach würde ich auch sagen, das wird eher so ein Lord of the Flies meets Zombie-Film. Ja.
Ich habe harte Last of Us-Vibes bei dem Trailer gehabt.
Ja, auch.
Ohne über eine gewollte Überleitung zu machen, aber ich hatte wirklich wegen diesem Kult da, was man da so gesehen hat.
Über Last of Us Season 2 sprechen wir, machen wir aber ganz am Ende, weil da können wir kurz spoilern. Jetzt machen wir noch einen kleinen Serienrundumschlag davor. Lieber Tax, du hast gemeint, du wolltest über Wild Lotus eigentlich gar nicht wirklich sprechen, aber jetzt hast du die Staffel 1, 2, 3 also komplett gebinged. Gib uns doch mal ein Urteil. Ich habe ja keine Ahnung eigentlich, was das genau ist. Ich habe nur den Hype mitbekommen, aber ich hatte überhaupt keine Veranlassung, das zu schauen.
Ja, ich hatte so viel gehört, dass es so gehypt war, The White Lotus, ja, und hatte jetzt ein Abo bei Wow und hatte den ersten Part angeschaut und noch gar nicht so richtig kapiert, worum es geht, ja. Also stellt euch vor, dass Leute in so ein luxuriöses Wellness-Resort kommen, die Gäste, ja, also die Protagonisten sind da auch frisch in diesem Resort. Und es ist alles so eine shiny Welt, wie es halt in so einem 5-Sterne-Resort ist. Ich glaube, der erste Part in der Staffel 1 ist in Hawaii. Staffel 2 auf Sizilien, Staffel 3 Thailand. Und ich habe da gespannt zugeschaut und immer gedacht, okay, jetzt knallt's, jetzt geht's weiter. Ja, also es tun sich leichte Abgründe auf, aber teilweise dieses Spektrum der Serien oder der Brainfuck-Sachen, die wir oder auch der Christian anschaut, geht's vielleicht nicht tief genug oder wird gar nicht beantwortet.
Meinst du, nicht tief genug? Es gibt keine geilen Kills. Weil es ist ja jetzt nicht ja, so.
Genau.
Also wenn das Setting lädt ja dazu ein, dass die auf diese Insel gehen und am Ende gibt's irgendwie Mord und Totschlag. Aber das passiert gar nicht, oder wie? Also nicht.
Ja, es ist echt,
ohne zu spoilern.
Angucken, ja. Also, aber es passiert leider kein Splatter, wo Mr. Wolf aufräumen muss. Ja, also das hätte ich erwartet, dann wäre es wahrscheinlich meine Serie gewesen. Tatsächlich waren mal wieder die Schauwerte in Staffel 1 gut, ja, auf Hawaii. Und diesmal hatte mir auch die Story gefallen, nachdem so Mr. Rich Kid in der Honeymoon Suite mit seiner frisch vermählten Frau ist. Und dann fällt ihm nichts Besseres ein, nach dem dritten Tag auch seine Mutter da dazu zu holen. Und da dachte ich, ja, das ist echt eine coole Idee, wenn du im Luxusresort bist, Honeymoon Suite die Woche und nach dem zweiten, dritten Tag kommt die Mutter und stört euch ja nicht, wenn ich dann auf der Couch noch nebenan schlafe. Ja, also das war dann schon ganz nett. Aber
so
wer
was,
durch...
Sowas mag der ja? Christ, also ich weiß jetzt schon, dass der Christian sowas ja gar nicht mag. Ist da Fremdscham und sowas auch ein bisschen mit drin?
Ja, ein bisschen. Es spielt Stiflers Mom mal wieder mit. Bitte recherchiert mal im Hintergrund, wie die Schauspielerin
Jennifer heißt. Coolidge.
Und mir wurde zugetragen, dass sie, weiß ich jetzt gar nicht, dass sie sogar einen Oscar für einen dieser Rollen bekommen hat. Ja, und ich muss gestehen, Für mich war das einer der Gründe, eher die Serie da nicht zu empfehlen, weil es mich aufgeregt hat, die Rolle, die sie gespielt hat.
Golden Globe hat sie bekommen.
Die hat mich getriggert, dieses also ältere Witwe hat zu viel Geld und dann buhlen halt Leute um sie und die führen dann nicht unbedingt immer die positivsten Sachen mit ihrem Spiel und sie checkt es halt nicht und ist dann.
Na, dann hat sie es vielleicht gut gespielt, ja. Vielleicht deswegen der Golden Globe, vielleicht sollte sie sich dich triggern.
Und ich hatte vorher, bevor ich White Lotus geguckt hatte, auch Making the Sound of Lotus angeschaut. Und dann kam ich dann auf die Staffel 2 und es spielt auf Sizilien und ich weiß nicht, welchen italienischen Artstyle die da verfolgt haben. Alle Schauspieler und auch die Schauspielerinnen sind da so, ich kann es jetzt nur sehr neutral formulieren, nicht gut 80er-Jahre-Style geschminkt. Ja, also da war die Serie Prada noch ein Hingucker. Ich konnte es einfach echt nicht anschauen. Also mir hat das, wie heißt das, die Klamotte und und Make-up nicht gefallen, ja, also da konnte ich gar nicht hinschauen.
Jetzt bist du vom Audio gerade gesprungen, hast du denn den Shitstorm mitbekommen, dass sie in Staffel 3 den Titelsong geändert haben, die Intro-Musik geändert haben?
Ja, ich fand's, und darum, wir hatten das ja auch schon mal intern diskutiert, ich fand dann Staffel 3 noch runter von den Schauwerten auf Thailand, super toll zum Anschauen. Ich fand den Soundtrack super. Mir hat das Staffel 3 am allerbesten gefallen.
Und du würdest die Serie jetzt wem empfehlen? Das ist jetzt gar nicht leicht. Also was muss man da mögen?
Ich glaube, so ein bisschen Intrigen, so ein bisschen, wenn man Lust hat, auf ein bisschen so Krimi, was könnte passieren? Und Urlaubsfeeling, ja, so ein bisschen Lost für Arme, das ist jetzt ein bisschen böse formuliert, aber ich hatte manchmal so Lost-Vibes. Und vielleicht ist noch ein Effekt aufgetreten, dass ich wirklich Opfer einer besseren Streaming-Qualität bin, ja. Also ich hatte es auf Wow angeschaut, hatte dann auch, ich weiß nicht, was das Wow-Premium-Abo angeschaut und vielleicht ist mein billigstes Netflix-Abo mit 480p. Ich weiß nicht, in was da gestreamt wird.
Wie ist das mit Werbung, hast du, oder?
Ja, aber es sah richtig rund aus, ja. Also das hat auch Spaß gemacht.
Gut, HBO produziert dann schon vielleicht teilweise auch nochmal ein bisschen anders bei ihrer Top-Serie eigentlich in den letzten Jahren.
Kann schon sein. Und es wird auf Wow, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch nicht auf 4K ausgespielt. Das ist nur HD, glaube ich.
Nee, das ist nur HD.
Ja, dann ist es vielleicht schon kompatibel mit meinen alten Augen. Okay. Ja, also seichte Unterhaltung, also wenn man kurz vor den Herztabletten ist, dann ist das genau das Richtige. Also wenn man ARD Tatort gerne anschaut, was bestimmt nicht schlecht ist und auch nett, aber tiefer Blutsplatter ist nicht da. Ansonsten, mei, da machen halt Teenager so, was die Teenager im Luxusresort so machen und die Eltern sind echauffiert und es ist halt immer so eine die westliche Seite, so würde ich es mal sagen, so die Reichen finden sich selber, die denken, sie sind dann esoterisch, sie wollen ins Kloster gehen, stellen da fest, ja, im Kloster sind ja gar nicht die Zimmer klimatisiert und so, also ja, es nimmt so ein bisschen auch vielleicht die, weiß ich nicht, die Luxusseiten auf die Flinte und ja.
Okay, kommt das ganz schön. Also das wäre wahrscheinlich noch, ich wäre hier in der Runde wahrscheinlich der Einzige, der sich vielleicht das noch wirklich anschauen würde. Ich glaub,
ja, wenn Staffel 3 mal reinschaut, ich glaube, Philipp würde sagen, elendig langweilig und so. Also ich glaube, Christian und Philipp, stay away.
Das klingt sehr einladend. Ich glaube, das muss ich mir nicht anschauen.
Nein. Gleich morgen. Danke, genau, danke, dass du das für mich getan hast.
Ja. Sehr gut, dann habe ich euch richtig eingeschätzt. Sehr geil. Aber Philipp, du hast dafür Love, Death and Robots Season 4 geschaut, was ich nicht geschafft habe.
Ich habe es auch nicht geschafft.
Christian hat es auch geschaut. Habe ich es richtig in Erinnerung? Hast du es? Du hast das, dann Fips, du gibst uns ein kurzes Urteil, ob wir, wenn man Staffel 1 bis 3 gut fand, ob man Staffel 4 dann auch gut findet oder vielleicht sogar besser. Und dann kannst Christian, du gern auch noch was dazu sagen, wenn du es ja auch geschaut hast.
Also ich fand Staffel 1 bis 3 recht cool, da hatte ich echt viel Spaß dran. Ich weiß nicht, ob ich da prototypisch bin, aber ich würde sagen, die vierteste ist die schwächste von allen Staffeln bisher. Und zwar hatte auch ihre Highs, absolut, also absolute Highlight-Folgen sind schon auch dabei. Aber erstens finde ich, sie entfernen sich teilweise von dem Love, Death and Robots Motto ein bisschen arg. Also ich war bei der ersten Episode, habe ich mir schon gedacht, was zur Hölle soll denn das jetzt sein? Da gab es so im Team America World Police Style ein Red Hot Chili Peppers Konzert, so im Style wie mit Handpuppen gespielt, aber das Ganze war computeranimiert. Also sie haben so Marionetten computeranimiert, einfach einen Red Hot Chili Peppers Song abgespielt. Mhm, also das war einfach komplett witzlos.
Da habe ich mich auch gefragt. Und was dann das Absurde daran ist, David Fincher hat Regie geführt.
Ja. Ach, das ist die Fincher-Episode dann, das weil der hat ja. Oh, schade, gedacht, okay.
Ich check's nicht. Also ich check's echt nicht. Also es war geil gemacht und ich mag Red Hot Chili Peppers, Phipps wahrscheinlich auch. War ja, okay, total. Aber es hat eigentlich da nichts verloren.
Hätte das Red Hot Chili Peppers als Musikvideo veröffentlicht, wäre voll geil.
Ne? Aber war das aber nicht einfach nur ein Ausrutscher oder so ein Kunstteil? Kann man das ja ignorieren, den einen?
Es ging so ein bisschen weiter, also die zweite war halt so ein konsequenter, also ich gehe jetzt einfach mal die Folgen so ein bisschen durch, wie ich sie noch im Kopf habe. Die zweite, da ging es, es war so ein Mr. Beast-Ding, also so ein animierter Mr. Beast, der in einer Dino-Arena mit Gladiatoren irgendwo seine Shows abzieht. Sah gut aus, aber hatte auch für mich jetzt null Gehalt. Also das war jetzt so, das ist halt an mir so ein bisschen vorbeigezogen. Das gilt allgemein, ich gehe da jetzt gar nicht mehr alle durch.
Du musst gar nicht einzeln, genau. Aber das war für dich so das Gefühl, also ich kriege es jetzt schon mit, so nichts Besonderes, nichts, was raussticht.
Es war relativ belanglos, also technisch alle gut, handwerklich alle gut, würde ich sagen, aber so von der Story irgendwo zwischen seltsam, also es gab noch eine Episode, ich weiß nicht, war es die vierte oder die fünfte, da ging es um irgendeinen Priester, einen Delfin mit Aliens, die über die Umweltsünden der Menschen sprechen.
Ja, da bin ich auch weggepennt und ich habe es auch nicht nochmal nachgeschaut, aber das war doch echt Film, oder? Das war doch nicht computeranimiert, sondern das war doch...
Da bin ich mir bis heute nicht sicher. Ich glaube nicht, dass der Delfin gesprochen hat, aber...
Nein, aber der Typ, dieser Priester, der war doch...
Ich denke auch, dass der echt war. Also,
du Depp, natürlich...
aber... Entschuldige, ich konnte es mir nicht animiert. Ich konnte es mir nicht vergleichen, weil der Priester war tatsächlich echt. Aber es war halt, also es war auch so ein Ding, wo man sagt, ja. Aber
Flipper ist doch kein Fisch.
Es war nett gemacht, aber es war halt komplett witzlos.
Das war Banane. Das war Banane. Das
also mit tatsächlich Dinos wirklich,
fand ich aber geil.
Der Dino ist immer geil, den Christian.
Aus, aber
ja, weil das hat aber auch voll toll aus. Story gehabt, hier mit den Gladiatoren und Rise Against hier Oberschicht und so.
Er hat mir tatsächlich nicht viel gegeben. Was mir tatsächlich gut gefallen hat, war dieses Stop-Motion-Animierte, das sah aus wie so Eisenmann-Figuren, Close Encounters
of the Mini-Kind-Folge. Das fand ich. Auch mehr so experimentell mäßig so.
Aber so total schön, weil das war schon wieder cool.
Also ja,
genau, Alien-Invasion in Stop-Motion-Optik, so überall, es wären so kleine Eisenbahnfiguren und Miniatur-Zombies. Und, also das war wirklich witzig zum Anschauen. Das war kurzweilig, hast du gern geschaut. Da bin ich jetzt aber schon über der Hälfte der Folge, bis die erste kam, wo ich sage, ja, fand ich gut. Ja. Und danach wurde es zum Glück auch besser. Also so die letzten 3-4 Folgen, da hatte ich tatsächlich viel Spaß. Also da gab es so ein paar, die letzte war das, da ging es um eine Flugzeugcrew im Zweiten Weltkrieg, die irgendeinen Dämon bekämpfen mussten, den die Nazis beschworen hatten.
Beste Folge.
Das war absolut die beste Folge, ja. Geniales Design, ja. Sieg Gott Religion hieß die. Geniales Design, auch die gab noch eine vorher, da hat mir der grafische Stil nicht so richtig gefallen. Das war so
Handel Boys. Okay.
For He Can Creep.
Ah, okay, das fand ich kacke.
Ja, da hat mir der grafische Style nicht gefallen. Die Idee fand ich lustig. Da ging es um Teufel.
Sorry,
du hast auch irgendwie, also genau, da müssen wir uns kurz mal entschuldigen. Ich glaube, Christian, du hast irgendwie ein minimales Delay. Das merke ich auch, wenn man sozusagen dir eine Frage stellt oder so, dann dauert es immer ein bisschen. Und wahrscheinlich kommen deswegen heute diese ganzen Überschneidungen zustande. Ich schiebe es jetzt mal nicht, also ich entschuldige dich dadurch.
Also, ja, das hatten wir von Anfang an schon.
Schon bei der Vorstellung. Nee, also, ich übergebe dir auch gleich, Christian, aber es gab tatsächlich, also es gab auch eine Folge so in wie heißt es, Claymation, also so Tonanimation, so Knetanimation. Es war auch lustig. Ja, das waren halt so smart Devices, die sich über die Menschen lustig machen. Aber also allgemein so diese, was mir so ein bisschen gefehlt hat, war halt dieses Love, Death and Robots durchziehende Ding. Ja, es waren irgendwo Maschinen drin, aber ich finde, das hat so als roter Faden hat das besser funktioniert in den Episoden vorher. Und es war sehr für mich sehr, sehr, sehr viel experimentelles Zeug dabei, wo ich sage, das hätte ich vielleicht so als YouTube-Short oder Film ganz geil gefunden, aber nicht in der Love, Death and Robots in dem Kontext.
In der Staffel 3 gab es ja auch so experimentell, aber das waren, glaube ich, nur ein oder zwei. Also, und da, wenn das natürlich überhand nimmt, dann ist es vielleicht gar nicht so geil. Aber Christian, du scheinst ziemlich zuzustimmen. Totalausfälle, ja, aber auch ein paar ganz coole Sachen, oder wie?
Ja, genau. Also ich muss auch sagen, der Großteil der Sachen, wo ich so sage, naja, ganz nett, bis hin zu, hätte es nicht gebraucht, war groß. Ich habe aber Staffel 1 bis 3 jetzt nicht nochmal geguckt und ich bin so vergesslich. Also ich kann mich an echt wenig Highlights, aber auch in den Staffeln davor erinnern, außer dass ich weiß noch, dass ich alle immer gern geguckt habe. Aber genau aus diesem Grund, weil halt immer was Neues war. Es war immer irgendwie anderer Grafikstil oder mal komplett computeranimiert oder halt mal eine interessante Handlung oder halt einfach mal total bonkers. Also das war alles dabei und das fand ich eigentlich gut. Deswegen, die reiht sich da schon irgendwie ein. Aber so gefühlt würde ich auch sagen, dass der Großteil schwächer ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand auch, also was wirklich gut war, wobei es aber keine gute Folge war, sondern es war witzig gemacht, war dieses Close Encounters of the Mini-Kind. Ja. Das fand ich super.
Die Story war zum Vernachlässigen. Halt, das war halt schön gemacht.
Ja, genau. Da ging es nur um das, wie es gemacht war und nicht, was es erzählt. Wobei schon witzig war, dass halt die Amis erstmal die Aliens, die in Frieden kommen, über den Haufen ballern und dann halt quasi einen intergalaktischen Krieg damit lostreten. Und die Hillbillies dann mit ihren M16 dann halt auf dem Pickup-Truck dann gegen die Aliens ziehen. Das ist schon geil. Also es war schon witzig.
Ja, geh ich mit. Also es gab vieles, was echt lustige Ideen und lustige Momente hatte. Aber alles in allem hat mich das null gehuckt. Also nicht so wie die letzten Folgen. Bei den letzten Folgen, die habe ich quasi, die sind ja immer nicht so lang. Ja. Die letzten habe ich
ja echt, das Gute daran.
Eben, aber die letzten Staffeln habe ich echt so quasi fast am Stück durchgebinged, wenn es irgendwie ging.
Aber war es das dann? Also glaubt ihr, es gibt da noch eine Staffel? Also ging es nur euch so und der Rest fand's wow? Oder haben wir es also uns nee, schon satt gesehen an dem Ding?
Ich glaube, es wurde allgemein als eher die schlechteste der Staffeln betrachtet. Ich glaube, das war so ein bisschen Konsens. Oder Christian, hast du da was anderes gelesen?
Ich habe es nicht verfolgt, weil wie gesagt, ich habe es hauptsächlich für mich halt geschaut und das fand ich schon okay. Ja. Würde mich freuen, wenn eine neue Staffel kommt, weil ich sowas finde ich echt guten Content. Aber ja, sowas kriegst du halt auf YouTube auch.
Jetzt hast du es auch nochmal gesagt, ja. Ich stelle mir auch die Frage. Ich habe noch eine ketzerische Frage bei dem Ganzen. Sowas wie hier Love, Death and Robots, glaubt ihr, dass sowas auch jetzt gerade schon ein bisschen verliert an, ich nenne es jetzt mal Besonderem oder, ja, Besonderem ist vielleicht wirklich der Punkt, wenn es nicht komplett over the top ist und komplett mal was komplett anderes und was sich was traut, dass man dann sagt, ja, ich habe ja gestern erst ein AI-Video gesehen, das war im Prinzip genauso witzig.
Also für mich scheitert es nicht daran, sondern es scheitert daran, dass sie in der vierten Staffel gerade einfach keine guten Geschichten erzählen.
Ja. Okay, das ist nämlich das Problem.
In wenigstens zwei Dritteln der Folge.
Das also müssten genau sie, oder?
Das, weil, genau, das
weil allein
genau
mit
das, was quasi die KI nicht könnte.
Ja. Genau.
Also wenn ich,
aber schon,
wenn ich
der Rest.
Richtig, wenn ich der KI sage, nimm mir mal das Musikvideo von Red Hot Chili Peppers und baue das so um, dass es ausschaut, als wären es Marionetten, das kriegt die auch hin.
Genau, das wollte ich damit sagen. Also du brauchst dieses Besondere, diese besondere Idee, diese besondere Story oder dieses besondere Etwas, weil allein durchs Handwerkliche, auch wenn es hart klingt, und wir sind noch am Anfang von dem Ganzen, wirst du da bald niemand mehr hinterm Ofen vorlocken.
So schaut's aus. Ja, so ist es leider.
Wobei aber auch die eben genau die, die dann noch hervorstechen, die Folgen, das sind genau, wie der Philipp halt auch gesagt hat, die gerade How Seek God Religion, das generierst du jetzt mal nicht so schnell. Also das ist echt, das war Hellboy-Vibes, wie sie halt wie die Nazis halt da die Dimension zur Hölle öffnen und so. Das war so gut und auch so gut erzählt und so gut gemacht. Ja, ich fand das richtig toll. Und auch 400 Boys will ich nochmal extra erwähnen. Die ist extrem abgefahren. Aber die hat mir richtig gut gefallen.
Die hat mich wieder null mitgenommen. Also.
Ja, das glaube ich. Das ist echt Geschmackssache. Aber mich hat die richtig überzeugt.
Weil auch um das nochmal so ganz kurz zusammenzufassen. Es geht eigentlich darum, um eine britische Jugendgang, riesige Babys, mit denen sie sich battlen.
Es geht um allgemein Gangs, die sich gegenseitig battlen
in einer postapokalyptischen Welt.
Aber diese Sache mit den Babys. Babys kommen, die alles platt machen und so. Und die sich dann zusammentun, die anderen Gangs, um zu kämpfen.
Ja, war meins nicht.
Das ist halt vielleicht, da ist es vielleicht Geschmackssache, aber so.
Genau.
Wenn man es runterbricht, ist es schon so, die Dinger müssen, vielleicht ist es auch ein Vorteil, dass es gerade diese Konkurrenz sozusagen gibt. So ein Content muss.
Ja.
Besser werden. Also der muss wirklich, da reicht es nicht mehr nur, wenn du ein Red Hot Chili Peppers Video in einem anderen Style generierst sozusagen, sondern du musst dir echt Gedanken machen. Und
der Trend zu diesen dahin gerenderten, also Aneinanderreihungen von irgendwie, wow, cool, ja, ganz cool und ganz cool, das bringt halt nichts. Das bringt die Summe, also es halt muss halt mehr als die Summe der Einzelteile
sein. Genau. Und deswegen ist aber alles, was nur in dem Niveau unterwegs ist, geht komplett unter, weil man es eigentlich in diesem ganzen Strudel gar nicht mehr als besonders erachtet oder besonders sieht. Ob es jetzt generiert ist oder nicht, das wird der Otto-Normalverbraucher auch gar nicht sehen bei manchen Sachen.
Vermute ich
auch. Aber bei manchen dann halt erst recht, weil die kriegst du so einfach gar nicht generiert und die haben halt was Besonderes. Ja, interessant. Also ich habe schon Bock zu schauen, weil ich fand Staffel 3 besonders gut. Ich kann mich noch erinnern, dass ich einige Folgen ganz cool war, aber es war damals schon so, dass manche halt abfallen und manche sind besser. Das ist halt auch das Schöne dran, dass sie so unterschiedlich sind.
Schaust dir mal an, bin gespannt, was du sagst. Also wie gesagt, ich
habe ja schnell ersten, durch.
Ja, die Dämonenfolge muss ich mir unbedingt anschauen.
Also du kannst die schon gucken. Ich meine, das ist jetzt auch keine kolossale Zeitverschwendung, weil es halt
nur 2 Stunden ist man da durch.
Kann man immer machen. Wie gesagt, aber als jemand, der die erste Staffel sehr gemocht hat, die ersten Staffeln sehr gemocht hat, war ich echt enttäuscht.
Okay.
Muss ich sagen. Okay. Schade. Ja.
Sehr gut, vielleicht ist das ja sogar eine Überleitung, aber bevor wir jetzt in unseren Spoiler-Teil gehen, sind wir eigentlich mit dem Main-Content durch. Wir werden jetzt nochmal, und ich warne direkt, mit Spoilern, nicht allzu lang, aber nochmal abschließend über The Last of Us Staffel 2 sprechen, weil wir es jetzt alle 4 gesehen haben. Und deswegen beginnt ab jetzt der Spoiler-Part und ich würde mal ganz gewagt anfangen. Der es als letztes, also erstmal, was ist uns die Ausgangslage? Ich glaube, das Spiel gespielt haben der Philipp, der Tax und ich. Der Christian hat das Spiel nicht gespielt, das 2er. Gerade mal angespielt. Und du hast aber so ein bisschen Wrap-up von der Story schon, was in Part 2 so passiert, glaube ich.
Spoiler-Talk von dem Spiel dabei bei euch, genau.
Genau, du wusstest schon Bescheid, was da so grob passiert.
Grob, ja.
Genau, und der Tax war der Letzte jetzt, der sich auf WoW, hat er ja schon gesagt, er hatte ein WoW-Abo, sich die Staffel 2 komplett reingefahren hat. Tax, du hast im Prinzip angefangen, als schon die letzte Folge auch da war, oder? Du konntest also im Prinzip durchbingen.
Ja, genau, das wurde im Wesentlichen durchgebinged, ja, das auf jeden Fall.
Na dann erzähl mal. Weil wir haben ja sogar schon wir haben schon mehrfach hier drüber gesprochen, da warst du ja sozusagen noch außen vor. Kannst du denn bestätigen, so ein bisschen, was wir für einen Eindruck hatten? Was war dein Eindruck?
Ja, wahrscheinlich geht es so immer, wenn man die Bücher zu Filmen anschaut, dass man Dinge vermisst oder Dinge aufstoßen, die man so im Buch oder im Spiel so nicht gesehen hat, ja. Also Sei es zum einen die Psychologin, die sich immer mit harten Drogen bezahlen lässt. Das fand ich ganz interessant. Das gab es ja so im Spiel nicht.
Schreib mal ganz kurz auf, dass Gras und Whisky bei dir harte Drogen
sind. Ja, es ist schon relativ hartes Material. Dann gab es auch so Sachen, ich erinnere mich, dass man im Spiel recht lange in diesem Aquarium war. Da kommt es aber eher zu so einem Pseudo-Showdown. Und ich erinnere mich, dass man sich länger in diesem Aquarium aufgehalten hat. War das nicht so?
Das Aquarium, die Aquariumszenen waren eigentlich recht gut eingefangen. Man kommt noch mal ins Aquarium.
Vielleicht kommt es noch.
Der erste Aufenthalt.
Wir müssen jetzt aufpassen. Wir müssen jetzt übrigens aufpassen beim Spoilern, dass wir nicht zu viel spoilern noch für den Christian. Wir können nur so weit spoilern, wie die Serie jetzt ist.
Und wo sie es weitergedacht haben, war es definitiv. Ich nenne es mal, wo das Pilzwurzelwerk auch heißt Jackson, diese Fortress, die sie da bauen, wo das quasi in dieser Kanalisation dann so drinnen ist.
Ja, das hat man in Staffel 1 schon. Das war ja neu in Staffel 1.
Ja, dann hatte ich das nicht so.
In Staffel 1 haben sie sich ja gegen die Sporen entschieden und für diese Fäden, weil die Sporen nicht so schön darstellbar gewesen wären in der Serie, haben sie im Podcast zumindest so erklärt. In Staffel
2 haben sie dann die
Sporen. Gibt's beide. Kam dann nochmal sozusagen beim
End. Genau, dass es dort Sporen auch gibt im Krankenhaus.
Ja, genau.
Ab einer gewissen Konzentration gibt es wohl auch Sporen, aber diese Fäden, die dann auch nach Jackson reingehen, das sind eigentlich aufgegriffen, das ist der Mechanismus aus Staffel 1.
Ja. Dann Joel wurde noch ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht so heldig dargestellt, also dass er da auch irgendwie so ein bisschen über die Stränge schlägt. Das war im Spiel, ist mir nicht so aufgefallen, würde ich sagen. So hey, ich brauche keinen Beschützer, lass mich in Ruhe und so. Das habe ich im Spiel so gar nicht wahrgenommen.
Das war 1:1. Aber
das war sehr,
echt?
Sehr spielmäßig. Da haben sie sogar die Szenen, also da gibt es immer wieder Vergleiche, wo die Szenen im Spiel 1:1 sind wie in der Serie.
Ja, ich dann habe ich immer wahrscheinlich nur so die positiven Vibes, wo sie quasi so den Raketenstart in Erinnerung hat.
Da, wo halt die Sachen. Optik hinhaut, das hast du
ja gemerkt. Genau, das ist cineastisch, ja. Ja, und ich finde, es muss halt unbedingt ASAPst weitergehen, gell? Also Staffel 3.
Ja, aber jetzt habe ich, also du hast jetzt bisher erst gesagt, sie haben einige Sachen geändert, aber das haben sie in Staffel 1 ja auch. Sie haben in Staffel 2, glaube ich, hier und da, sie haben sehr, sehr gestrafft, oder? Das wolltest du wahrscheinlich, ist dir auch aufgefallen,
voll,
dass sie
voll,
gestrafft
voll,
haben?
Voll.
Was auch vielleicht gut ist. Ganz gut ist, gell, Fips?
Ja, also es gab so also ganz viele Szenen im Spiel, also diese ewige Suche, ewige Suche war es auch nicht, aber dieses lange durch Seattle laufen und sowas, das ist ja in der Serie stinkelangweilig. Also das
ja, eben, ja nicht. Eben.
Ja. Bringt, finde ich, ein bisschen andere Probleme mit sich, dass du das eben nicht hast. Aber das kann ich zumindest nachvollziehen, weil da wäre jeder vor dem Fernseher an Langeweile gestorben.
Aber wie ist es für jemanden, der es nicht gespielt hat, Christian? Ich höre es ja immer wieder ganz oft die Kommentare, oh, das ist rushed und da seid ihr, das habt ihr alles übersprungen und viel zu schnell. Geht das nur jemandem so, der das Spiel kennt und eben weiß, was man noch hätte alles erzählen können? Ja, oder hattest du auch das Gefühl, Christian, dass es rushed ist?
Nein, ich hatte kein bisschen das Gefühl, dass es rushed ist. Ich fand es perfekt. Also das Pacing war perfekt. Also
ich habe ja, wie gesagt, brutal, fand ich.
Ich habe noch gespielt, ich habe aufgehört, da sind sie gerade erst in Seattle dann rein. Also hier Day One quasi in Seattle.
Ja.
Und deswegen, da hat man dann schon gemerkt, ja, das Spiel nimmt sich deutlich mehr Zeit für viele Sachen und Schauplätze auch zu erzählen, als wie es die Serie da macht. Mhm. Deswegen, ich habe den Vergleich ja nicht, aber ich fand's nicht rushed, keins bisschen.
Ja, das ist interessant.
Was ein bisschen sehr schnell geht, ist die Geschichte mit dem Kult. Also das, das finde ich so, aber ich fand es auch nicht schlecht, weil die wissen ja selber auch nichts. Also die Ellie und so kennt ja diesen Kult ja auch nicht und ist dann
ja genau, ja, genau. Sind
und warum die da jetzt alle umbringen wollen und warum die anderen eigentlich den Kult umbringen wollen und sowas. Und das fand ich halt, das hat super gut gepasst. Also
eigentlich passt da gut, weil man muss überlegen, ich glaube, dass Kult wird in Staffel 3 nochmal ein ganz anderes Thema. Und viel präsenter als jetzt in Staffel 2, logischerweise, weil man bekommt ja auch in Staffel 2 dann mit, dass es ja gerade zwischen dieser VLF und dem Kult ja wohl schon Stunk gibt.
Ein leichter Stunk. Es ist nicht unser Krieg, ja, sag ich nur. Aber ich müsste echt nochmal das Spiel durchspielen. In der Serie wirkten die Sachen so brutal. Also das Spiel ist auch brutal, aber ich habe es im Spiel nicht so wahrgenommen. Das ist wahrscheinlich was anderes, wenn man einen Controller in der Hand hat.
Ja, ich denke schon. Also kannst du eine Szene sagen, dass wir da ein Beispiel haben?
Ja, als er sozusagen mit dem, wie soll ich sagen, mit dem Baseball oder mit dem Golfschläger vor ihren Augen getötet wurde.
1:1 im Spiel.
Das habe ich so verdrängt. Das habe ich so krass verdrängt.
Fand ich im Spiel sogar ein bisschen krasser.
Stimmt, Fips. Das habe ich auch, haben sogar wieder welche natürlich bemängelt, gell, dass man das da im Spiel krasser sieht und so.
Ich habe das nicht gespeichert im Spiel, so dass das so, also okay. Schon brutal. Ich wusste, es war brutal, so voll unfair, aber
okay.
In der Serie habe ich es irgendwie anders.
Aber Tax, was ist denn dann jetzt dein Urteil? Stell es mal in Vergleich auch zur Staffel 1 und sag uns mal noch zusätzlich, wie fandest du denn Ellies Charakter in Staffel 2?
Wie soll ich das formulieren?
Jetzt, wenn du dich noch an Staffel 1 erinnern könntest.
Ja, ja. Also ich finde, Ellie ist sozusagen härter geworden, auch wie im Spiel, ja. Ich finde, man nimmt ihr da Bella das gut ab, ja. Also ich war ja am Anfang total enttäuscht, dass ich dachte so, oh, optisch passt die Bella da gar nicht rein und so.
Aber, wir hatten es ja hier auch schon besprochen, ne?
Ja. Aber das hat für mich super gepasst. Also es wirkte nichts cringe, nicht komisch. Voll rund, würde ich sagen. Und im Vergleich zum 1, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ja. Also ich find's gut fortgeführt, ja. Und definitiv, also was schade wäre, wenn es jetzt sehr, sehr lange braucht, bis quasi Staffel 3 kommt. Ja.
Ich tippe mal Anfang 27, wäre mein Gefühl. Ja, glaube ich,
realistisch. Haben Sie doch mal schon mal gesagt.
Also ja, aber dann müssen Sie auf jeden Fall eine Folge machen, so Previously on Lost, ja. So irgendwie so ein
Nee, das schaust du dir einfach bei YouTube. Das machen 30.000 Leute auf YouTube. Mache ich eigentlich
immer, genau wenn lange so, ja, was man wissen muss, ja.
Fips, wie ging es denn dir jetzt final? Weil wir hatten ja die Gespräche auch schon, gerade dieses Bella Ramsey-Thema.
Ich sage erstmal was über die gesamte Serie. Was mir ein klein bisschen gefehlt hat, was ich bei der ersten Staffel sehr mochte, waren auch gerade diese Folgen, die so ein bisschen abschweift, so wie mit den beiden Herren und so weiter. Ja.
Ja,
diese Folgen, die einfach so ein bisschen Moodbuilding betrieben haben, und das ist mir in der zweiten Staffel so ein bisschen abgegangen.
Mhm. Da gibt es nur einige, nur die Folge 6 ist das eigentlich, und das ist trotzdem halt 1:1 wie aus dem Game.
Richtig, also da ist jetzt, ja. ich sag mal so, ich fand das so, war also sehr treu dem Game umgesetzt, mit sinnvollen Anpassungen. Das hat alles total gut funktioniert für mich persönlich. Was sich tatsächlich überhaupt nicht gegeben hat bei mir, war das Problem mit Bella Ramsey und der Rage Ellie.
Okay.
Also ich habe, wie gesagt, es ärgert mich immer noch, weil ich sie eigentlich in der ersten Staffel echt gern mochte. Aber bei mir war das echt so, sobald diese rachsüchtige Ellie rauskam, habe ich, wenn nicht tatsächlich, wenigstens geistig die Augen verdreht. Ich dachte so, nee, ich kaufe dir das nicht ab. Also ich fand da, nee, das, die hat für mich da echt nicht mehr gepasst, und zwar gar nicht. Ja, und zwar so weit, dass ich echt Folgen auch zwischendrin dann pausiert habe und erst einen Tag später weitergeguckt, weil es mich total angecast hat.
Die echt? Okay. Dann wird es dich ja, aber dahingehend wird es dich eigentlich freuen, dass Staffel 3 ja komplett auf Abby setzt, haben sie ja jetzt schon gesagt. Abby wird Main-Character sein.
Ja. Ja.
Und man sieht wahrscheinlich auch keinen Pedro Pascal in Staffel 3. Und wahrscheinlich zum Ende hin dann sieht man halt auch wieder eine Ellie. Aber ich glaube, sonst wird das ein komplett was anderes.
Lass es mich so sagen, es freut mich eigentlich insofern nicht, weil ich mir eigentlich für die zweite Staffel schon gewünscht hätte, dass die auch damit, ich sag mal für mich, die Staffel 1 war ja so auch mal irgendwo in den Top-Listen, ja, Ende des Jahres. Und das kann ich jetzt schon sagen, dass die Staffel 2 da bei mir nicht hinschaffen wird.
Okay, krass.
Weil ich mich da, also das ist alles, alles fein, aber dieser unpassende Hauptcharakter zieht das für mich so furchtbar runter. Mhm. Das hat mir so viel vom Spaß genommen dran, weil immer so, ja, coole Folge, aber meine Lieblingsepisoden waren die, wo Ellie wenig Screentime hatte. was sie mich echt aufgeregt hat, oder zumindest nicht die Rage Ellie gespielt hat, hier, wo sie mit Joel im Vergnügungspark war, in diesem Space Park oder sowas, das hat wunderbar funktioniert, das war cool. Ja.
Da hat sie aber auch wieder die jüngere Ellie dann auch gespielt, gell?
Ganz also, genau, aber diese ältere Agro-Ellie, ich kaufe ihr das keine halbe Sekunde
ab. Revenge Ellie wird nicht gemocht.
Mhm. Ja, es passt überhaupt kein bisschen für mich.
Christian, bei dir gab es ein ähnliches Thema. Ich glaube, du hattest auch das Problem damit. Richtig. Bis zum Ende?
Ähnlich wie beim Fips. Mir hat es die Serie nur nicht vermiest dadurch. Also ich fand es nicht passend, ich habe ihr das nicht abgekauft. Ich fand es auch immer schade, sie wird dann auch so ein bisschen immer dümmlich hingestellt. Also ich glaube, sie wird halt so als naiver, weil sie halt Gewalt kennt und sie kann Gewalt. Das passt zum Charakter und dass sie dann deswegen halt auch unüberlegt handelt und vielleicht auch kurzschlussmäßig handelt und sie deswegen ja so jemanden braucht wie Dana oder so, die sie dann halt bisschen lenkt oder halt für sie denkt. Aber eben dann diese Austicksituationen. Und das ist nicht so witzig, weil die Abby ist ja vom Charakter her auch anders als im Spiel, also vom Aussehen her anders als im Spiel. Ja. Und ist halt auch so ein Typ, wo man sagt, hey, der nimmst doch auch nicht ab, dass sie da mit dem Golfschläger jemanden totschlägt.
Ja, aber doch, irgendwie.
Der habe ich das abgekauft.
Ja, der passt, ne? Ja. Die hat einfach diesen erwachsenen Look. Ich weiß nicht, was anders ist. Ich kann es
ja, muss ich nochmal kurz hinterher schieben, Christian, weil du sagst hier mit Ellie und Character Writing und sowas, ich ein bisschen naiv und dümmlich gemacht. Ich fand es auch ganz erstaunlich, dass sie, finde ich, in der Serie klischeehafter lesbisch war als im Spiel. Okay. Sie haben ihr so teilweise
so ein
tomboyhaftes Ding gegeben. Also auch, ich habe da gab es auch eine lächerliche Diskussion drüber, weil als sie mitkriegt, dass hier Dina schwanger ist. I'm gonna be a dad. Und das war so ein Ding. Ich habe da nicht so viel reininterpretiert. Ich habe mir gedacht, boah, das ist schon arg klischeehaft jetzt. Ja?
Nein, ich fand das, Gedanke. Ich habe das gar nicht so gemappt, sondern ich habe das wirklich so eher auf dieses Naive gemappt, weil es logischerweise ihre Freundin
war auch so eine ganz komische Art und Weise, dümmlich naiv.
Ja,
ich versuche jetzt irgendwie einen Witz zu machen und das, was mich daran wirklich gestört hat, nicht die Aussage, weil die war vielleicht okay, aber es war, finde ich, in dem Moment komplett out of character.
Spannend.
Das hat überhaupt nicht gestimmt und ich habe danach dann gelesen, dass das wohl was war, was Bella Ramsey am Set improvisiert hat. Das stand nicht so im Drehbuch.
Okay. Das könnte man trotzdem raushauen, wenn es nicht taugt.
Sie haben es allerdings drin gelassen, weil sie es irgendwie witzig fanden und sowas. Aber für mich hat das sofort weder von der Stimmung noch sonst irgendwas. Das hätte ich als Blooper hätte ich das vielleicht genommen. Blopper hier hinterher hätte ich das jederzeit gekauft. Ja. Mhm. Aber nicht in der Serie drin. Also ganz, ganz schlimm, weil ich sie ja echt gerne mochte nach der ersten Staffel.
Aber schade, dass dich der Charakter da so rausreißt, weil
Das ist der Hauptcharakter, entschuldige.
Aber es hatte ja trotzdem so phänomenale Szenen allein schon.
Die konnte ich auch tatsächlich genießen, aber sobald diese rachsüchtige, böse Ellie da kam mit ihrem...
Ja, aber das hat mich gar nicht so krass getriggert.
Also hat bei mir... Bei mir hat sie ja schon die ganze Zeit voll funktioniert, habe ich euch ja gesagt. Ich fand sogar gerade nach Joels Death, nach Folge 2, ich finde schon, dass man die Entwicklung krass spürt. Und ja, es gab diese Goofy-Szenen teilweise, die habe ich aber ihrem Charakter abgekauft. Und ich fand es auch immer ganz cool, wenn sie im Podcast auch diese Szenen besprochen haben. Es hat es für mich dann schon immer wieder rund gemacht. Also mich hat es überhaupt nicht rausgekickt, obwohl ich trotzdem die Ellie aus dem Spiel... obwohl die eine ganz andere ist, komischerweise. Hat es super funktioniert bei mir trotzdem.
Ja,
Hat man ja schon.
Ich muss auch sagen, mir hat die Veränderung, die sie an dem Charakter in der ersten Staffel teilgenommen haben, die fand ich gut. Vorgenommen haben, fand ich gut. in der zweiten Staffel einfach nicht mehr. Also in der zweiten Staffel hat mich nicht das persönlich nicht mehr abgeholt. Ich habe das nicht gekauft, da war so diese Mischung aus dümmlich, aus meiner Sicht, auf so ein Klischee so ein bisschen reiten und dass ich ihr die Rolle nicht abkaufe, war ein bisschen zu viel, um sie in der Serie wirklich noch zu genießen, was beim Hauptcharakter halt echt nicht gut ist.
Jetzt machen wir noch was Spannendes. Christian, sag du noch dein Urteil noch.
Das Augenmerk sehr viel mehr von Ellie weggelenkt und so auf die ganze Welt, auf die anderen Charaktere, auch auf Ellie Same. Und die ganzen Leute da auf diese, wie heißen sie, die Liberation Front, Washington, Wolfshall, Washington Liberation genau. Front. Washington und auch Liberation auf diese Front. Kultleute so mehr gelegt und wie das alles gebaut wird. Und das war so gut gemacht, dass mich die Bella, also Ellie, nicht gestört hat, wobei ich aber ähnliche Probleme hatte, wie der Philipp halt
eben. Okay, und gleichzeitig Dina hat es auch wieder so ausgeglichen, weil die ist einfach cool super. Und die ist einfach, die ist cooler als im Spiel. Die Dina in der Serie ist cooler als die im
voll.
Spiel.
Voll. Ja.
Ganz klares Statement.
Total. Da. Und auch, auch nochmal gesagt, also die Serie an sich als Gesamtes immer noch gut. Ich mochte halt nur tatsächlich diese Szene nicht. Die haben mich rausgerissen.
Ich glaube, das kam raus.
Ja.
Jetzt wird es interessant. Christian, bist du in irgendeiner Art und Weise gespoilert, was noch passiert? Haben wir das damals? Weißt du es noch?
Ich weiß zum Beispiel.
Spoiler mal nicht weiter, weil alle, die das Spiel nicht
aber gespielt haben. Aber ich habe ja schon gesagt, jetzt kommt ja mehr Abbys Sicht. Also, das ist echt mehr als bekannt, dass der dritte Staffel aus Abbys Sicht ist.
Auch das Ende finde ich geil gemacht.
Hattet ihr mir so ein bisschen gespoilt. Ich kann mich jetzt nicht mehr an alles erinnern.
Okay.
Wo ich mir dann auch gedacht, da ging es halt schon ganz schön zur Sache. Und ich habe ja, wie gesagt, aus persönlichen Gründen nicht mehr weitergespielt, weil mir das echt zu depri war und da war so eine Phase, wo ich das nicht erleben, das konnte ich nicht spielen, das ging nicht.
Ja.
Und jetzt kann ich halt aber die Serie trotzdem.
Aber weißt du, was super spannend ist? Also das wird für uns alle sehr spannend. Es kommt Staffel 3, das wissen wir auch. Staffel 3 wird Abby im Fokus haben. Was ich mir nicht vorstellen kann, und Fips, das kannst du wahrscheinlich unterstreichen, wenn sie jetzt diesen ganzen Abby-Arc sozusagen erzählen, bis zu dem Punkt, den wir Ende Staffel 2 gesehen haben, wo sie ja im Prinzip aufeinandertreffen. Mhm. Fips, kannst du dir vorstellen, dann eine komplette Staffel 4, was danach kommt? Weil das ist momentan die Gerüchtelage.
Tatsächlich, die Gerüchtelage geht ja noch weiter. Ich glaube, es war doch irgendeiner von den Musikern, die sich verplappert haben, der gemeint hat, Staffel 4 und 5 ist schon fix, 6 ist wahrscheinlich.
Nee, also das habe ich. Also ich bin da ziemlich drin in der Bubble, das habe ich nicht gehört. Da musst du den Link schicken. Link or it didn't happen.
Ja, suche ich mal.
Aber wenn sie das gesagt haben, das deutet eher darauf hin, dass Last of Us Part 3 Game kommt, weil dann kann das natürlich schon wieder passieren.
Das hat aber Dings Naughty Dog ja schon gesagt, kommt nicht.
Ja, doch. Gibt schon wieder neue Gerüchte, dass es vielleicht doch kommt. So, aber Fips, kannst du dir vorstellen, das, was wir jetzt wissen, wenn es jetzt wirklich heißt, das, was nach dem Aufeinandertreffen von Ellie und Abby noch passiert, in eine komplette Staffel 4, da müsste man, glaube ich, viel dazu erzählen, was vielleicht auch gut wäre. Vielleicht könnte man auch noch coole Stories dazu erzählen. Aber ich fände es ein bisschen aufgebläht. Also ich würde, glaube ich, lieber eine griffige Staffel 3 dann mit mehreren Folgen sehen, von mir aus mal mehr als die 7 Folgen, sondern einfach mal 12 oder sonst was und die Story fertig erzählen. Mhm.
Ja, also ich weiß nicht, was sie danach noch machen wollen. Also ich meine, die Story müsste nach der dritten Staffel durcherzählt sein. Alles, was danach kommt.
Das ist doch eher Monetarisierung. Also
genau,
Mason, Greg Mason hat gemeint, er denkt, er braucht eine Staffel 4. Jetzt schauen wir mal. Ich glaube auch, dass das Box Office da ein bisschen mitspricht oder die Finanzierung, weil die Zuschauerzahlen waren ja nicht sehr rühmlich für Staffel 2.
Ja, auch die Kritiken sind deutlich schlechter als bei der Staffel 1.
Ja, aber da setze ich halt wieder nichts drauf, weil Staffel 2 hat ein Thema, wo wir wieder wissen, wer da alles. Ja,
aber ich sag mal, es passt aber in dem Fall zum Boxoffice, weißt du? Das meine ich. Also
ja, aber das passt dann halt vielleicht auch einfach zu den Leuten, die.
Ja, das weißt du immer nie. Also ich habe bei einigen jetzt tatsächlich auch gelesen, denen es einfach so ging wie mir, die eigentlich die erste Staffel total geliebt haben. Aber mit der zweiten Staffel nicht unbedingt nur wegen Bella, sondern allgemein so ein bisschen ihre Probleme hatten. Da ist wieder viel Mimimi dabei. Sicher viele, die üblich mit dem, die sind ja divers.
Ja, genau. Es könnte Staffel 3 wieder rausreißen, weil da ist es auch Thema, aber nicht so sehr.
Da ist aber, die starke Frau in der Hauptrolle. Das geht ja auch nicht.
Ja, stimmt.
Ja. Ich würde es auch mal nicht so heiß essen, wie es gekocht wird. Vierte Staffel, ich fänd's unnötig. Sagen wir's mal.
Oder die vierte hat dann nur 5 Folgen. Dann wäre es möglich. Dann, was danach kommt, würde 5 Folgen würde es auf jeden Fall tragen. Aber das wäre dann halt extrem kurz. Ja. Wo ich jetzt Bock drauf habe, ist auf jeden Fall Part 2 nochmal zu spielen. Die Remastered gibt es ja jetzt tags, gell, für einen 10er Aufpreis. Hast du die Remastered bei dir auf der Kiste? Hast du eh schon, oder? Auf der
PC? Ja, das sollte ich alles haben.
Da habe ich Bock drauf. Und was ich halt wieder geil fand, Christian, du hast es auch so gemacht, gell? Du hast ja auch Woche für Woche geschaut, glaube ich. Woche für Woche und Podcast gehört und so. Das fand ich wieder sehr geil. Ich freue mich aber jetzt trotzdem drauf auf einen Rewatch, das nochmal am Stück, weil ich glaube, da wirkt es auch nochmal ganz, ganz geil. Ich habe das bei der Staffel 1 auch gemacht und werde ich bei Staffel 2 auch nochmal machen und vielleicht habe ich dann nochmal andere Erkenntnisse zu. Aber da merkt ihr auf jeden Fall, dass es mir schon sehr gut gefallen hat.
Genau, so Fanboy bin ich nicht. Ich habe diesmal auch die Podcasts immer nur so vielleicht zur Hälfte gehört maximal, weil es zu viel Selbstbeweihräucherung und Eiergeschaukel war. Irgendwo hat es mir nicht mehr so getan.
Ja, es waren immer wieder, da gebe ich dir sogar recht, manche Podcast-Folgen waren einfach zu lang. Und dann war wieder zwischendrin irgendein geiler Trivia-Effekt, wo ich mir denke, mehr davon und weniger nur an der Handlung entlanghangeln und sagen, wer wieder was geil gespielt hat. Ja. Das war in der Staffel 1 auch im Podcast besser, finde ich. Aber trotzdem, ich finde einfach Troy Baker und die beiden im Podcast, das ist schon cool. Dann war irgendwann aber auch noch die, wo ich den Namen gerade nicht habe, von Naughty Dog mit dabei. Er hatte eine sehr anstrengende Stimme, sagen wir es mal so. Da fiel es mir nicht so leicht, das zu hören. In den letzten 2 Folgen oder so vom Podcast, Christian, hast du den auch gehört?
Habe ich, glaube ich, gar nicht gehört. Sagt mir jetzt nichts.
Ne? Nikki Haley oder so heißt die. Die ist ja, glaube ich, auch Writerin bei Naughty Dog und ja, das hat es dann ein bisschen aufgeweicht. Ich fand das sonst immer ganz cool mit den dreien und zu viert dann und dann ein bisschen eine nervige, schrille Stimme dazu, das war dann ein bisschen anstrengend.
Ich hab's gerade nochmal gegoogelt, das Gerücht mit Staffel 5 und 6 ist wohl debunked. Das war wohl ein Spacken. Mhm. Zum Glück.
Zum Glück. Sehr gut, dann haben wir da auf jeden Fall jetzt auch mal das abgerappt und schön, dass der Tax auch durchgebinged hat. Perfekt.
Voll.
Yeah. Und ich finde es geil, was ich interessant fand, jetzt beim Christian das zu hören, eben mit dem Thema, du fandst es nicht rushed, die ganze Erzählweise, weil das war wirklich so von allen, die ich kenne, die das Game gespielt haben, ich eingeschlossen, wo ich sage, ich hätte schon noch die ein oder andere Szene erwartet. Das ist jetzt aber schnell gegangen. Es hat mich nicht gestört, aber ich habe schon gemerkt, da haben sie viel abgeschnitten. Und was wahrscheinlich für die Zuseher, die gar nicht so vom Spiel vorgeimpft sind, ziemlich gut war am Ende.
Ja.
Ja. Nice. Dann.
Ich fand das super.
Cool. Leute, dann sind wir durch. Und wir machen, das ist vielleicht auch noch nicht, wir machen jetzt einfach mal einen Monat kleine Pause. Mhm. Wir haben nämlich unsere Kalender mal nebeneinander gelegt und haben festgestellt, dass es mit dem Aufnehmen in den nächsten Wochen eher schwierig ist. Deswegen hört ihr uns erst Mitte Juli wieder dann mit einer Play-Folge. Ne?
Aber nicht weinen bis dahin. Ne?
Ja, bis dahin könnt ihr ja vielleicht noch Folgen, die ihr verpasst habt oder wo ihr keine Zeit hattet, nochmal nachhören. Wir freuen uns über jedes.
Verpasst doch keiner eine Folge von der Geeks.
Nein. Also wenn ich mir die Analytics anschaue, dann habe ich schon das Gefühl, dass teilweise so mancher einfach mal Folgen nicht hört. Das ist ja unerhört.
Ach krass.
Unerhört.
Da müssen wir beide.
Deswegen holt doch mal so eine Geekson nach, die wo ihr sagt, die klingt doch lustig und die habe ich anscheinend aus Versehen nicht gehört. Das wäre doch mal cool. Ansonsten im Monat sind wir zurück mit Play. Oh Gott, wir werden viel zocken in der nächsten Zeit. Ich habe playmäßig habe ich einiges am Start. Fips, kann ich schon mal was foreshadowen? Und zwar, du hast mich ja so angefixt wieder mit deinem Retro-Tiny-Gerät da, dass ich gerade wieder im absoluten Retro-Rabbit-Hole drin bin. Deswegen auch nicht bis heute Love, Death and Robots geschaut habe, sondern irgendwie gestern noch bis um 1:30 nachts an irgendwelchen ROMs rumgeschraubt habe. Da werde ich dann auch was zu sagen. Aber erst in einem Monat. Vielleicht ist das Thema dann auch schon wieder durch und ich mach schon wieder nichts mehr mit Retro, aber ich glaube schon. Bis dahin wünschen wir euch eine super geile Zeit. Wir gehen ins Kino am Donnerstag und sehen uns dann auch sehr zeitnah auf unserem Offside. Leider ist der liebe Christian nicht dabei. Aber Christian, wir halten da die Stellung und vielleicht gibt es da auch die ein oder andere Story dann in der nächsten Geekzone Mitte Juli. Dann macht es gut und wir hören uns in einem Monat wieder.
Bis bald. Ciao. Servus. Ciao.